Ja, also dann fange ich einfach trotzdem an, oder? Ich meine, es könnte ja sein, dass nur Leute kommen, die wissen, wenn ich einen Vortrag halte, dass es jetzt so pünktlich nicht losgehen kann oder so. Das wäre irgendwie unhöflich dann. Okay, egal. Okay. Also ja, willkommen und mein Thema heute ist ein Thema, das, ja, ach ja, das muss ich vielleicht noch kurz berichten. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe das Zeug halt beim Kongress eingereicht worden und dann ist es genommen worden und dann war ich aber auch überhaupt nicht auf dem Kongress. Weshalb ich dann auch nicht so war, dass es genommen worden wäre, weil stellt man sich vor, es wäre genommen worden. Das ist schlimmer gewesen. Und deshalb ist die Vortragsankündigung in Englisch, also weil es wurde gebeten auf dem Kongress, man muss es unbedingt in Englisch einreichen, wegen denen viele englisch sprechende Leute auf dem Kongress. Ich hoffe, das war diesmal so. Okay, wie Ledger hat. Okay, egal. Und ja, und der Alex hat ihn ins Netz gestellt und der hat aber gemeint, er hat auch keinen Bock, den zu übersetzen. Ich hoffe, das war jetzt so schlimm deshalb. Okay, also ich möchte heute über ein Thema berichten, das mir momentan sehr am Herzen liegt. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass ich momentan hauptamtlich in Reforma arbeite, die eben so Tracking- und Tracing-Zeug macht. Also wenn man so will, ist es bei mir heute eine Kreuzung aus dem, was ich beruflich mache und dem, was mir halt auch privat am Herzen liegt, weil obwohl ich Tracking und Tracing mache, ja sowas gibt es tatsächlich, ist mir Datenschutz ist scheißegal. Und deshalb denke ich, das Thema passt auch ganz gut in CCC. Naja, ich steige einfach mal ein in Medias Res. Ich habe mir das so zweigeteilt vorgestellt, also tatsächlich so ähnlich, wie es auch in diesem englischen Text steht, was für mich besonders ungewöhnlich ist, wenn ich das dann auch noch so mache. Und das wird wahrscheinlich zeitlich wieder nachreichen und ich muss halt irgendwie trotzdem ganz anders machen, aber ist ja egal. Okay, ich wollte hier mal anfangen, so Übersicht Technik. Da dabei solltet ihr mich eventuell ein bisschen stoppen mit Zwischenfragen, weil mir völlig unklar ist, was ich da davor überhaupt erzählen muss und was nicht. Und deshalb fange ich jetzt einfach mal an und es wäre sehr nett, wenn es Zwischenfragen gibt, wenn die einfach gleich kommen. Weil ich natürlich einfach, da ich das jeden Tag macht, ist es irgendwie alles kalter Kaffee und die haben dann trotzdem mal versucht, irgendwas zu erklären oder versuche es jetzt einfach. Okay. Okay, also ich möchte heute über so Tracking- und Tracing-Systeme zunächst mal das Thema ein bisschen motivieren und dann gucke, um was geht es denn so bei Tracking und Tracing. Da geht es also, die Primäridee, die kommt so aus dem Lokalisierungsbereich, deshalb würde ich ein bisschen was über Lokalisierungstechniker erzählen. Vielleicht hat der eine oder andere das schöne neue Buzzword, das ausnahmsweise weder mit J noch mit X anfängt, nämlich LBS, Location-Based Services, gehört. Wirklich das Ausnahme-Buzzword, weil wie gesagt, die neue fängt eigentlich alle mit X oder J an. Und naja, also das geht so ein bisschen in die Richtung. Also die meisten Tracking- und Tracing-Systeme kommen aus dem Lokalisierungsbereich, bei weitem nicht alle, wo auch andere vorstellen. Und dann kommt man natürlich sehr leicht in das Thema Messe. Wenn man natürlich schon irgendwie eine Position misst, kann man natürlich auch ganz andere Sachen messen. Logischerweise mal als ganz allgemein Datensammler. Und dann, wenn man diese Daten hat, dann müssen wir meistens, will man noch irgendwie dafür sorgen, dass die Daten übermittelt werden. Da fällt man so in den Telemetriebereich rein. Ja, das ist genau das, was ihr aus Raumschiff Enterprise kennt. Also so Sonne schick und Telemetriedaten und so. Und dann geht es eben um das Thema Identifikation. Also meistens möchte ich auch nicht nur, möchte ich, also das Tracing im klassischen Sinne bedeutet da eine Spur aufzeichnen und es ist ja langweilig von Dinge oder von Personen Spuren aufzuzeichnen und dann ja, identifizieren zu können, wer das ist oder was das ist. Und dann geht es eben in den Bereich, jetzt habe ich einen Haufen Daten gesammelt, haben sie irgendwie zugeordnet und jetzt möchte ich die Daten vielleicht mal aufbereiten. Das sind wir so im Bereich Logging, im Bereich Mapping, also ein geografischer Zuordner und im Bereich Profiling. Das heißt, Profile erstellen eben über Tracked Items oder eben über Personen, die da getrackt wurden, die zu profilieren. Und dann geht es eben ums Network Exploring. Das ist so ein Spezialfall aus dem Tracking, würde ich sagen, dass man versucht, Netzwerke nachzuzeichnen, die zwischen den Items besteht, die man da so trackt. Ich will vielleicht die zwei Begriffe kurz erwähnen. Also, ich habe mich schon so dran gewöhnt und ja, also unter Tracked Item verstehe ich irgendwas, was man gern verfolgen möchte oder aufzeichnen möchte, und unter einem Token verstehe ich irgendwas, was aufzeichnet, und dann muss man halt die zwei Dinge meistens zuordnen. So Tracked Item kann also zum Beispiel eine Person oder eine Sache, ein Gegenstand, ein Fahrzeug oder irgend sowas sein. Okay. Ihr habt dann auch hier so ein paar Tracking-Tokens mitgebracht. Kann ich nachher vielleicht noch was dazu sagen. Okay. Jetzt also in medias res zunächst mal, wie funktioniert denn das mit der Lokalisierung? Wie kann man das hinkriegen, dass man Positionen von Dingen rausmisst? Und das hier sind so die Klassiker. Das ist das Thema GPS. Das hat sicher schon mal jeder davon gehört. Dann ist das Thema Cell-Info. Das ist eine Möglichkeit, wie man eben Cellphones, also das, was man landläufig so als Handy bezeichnet, zum Tracken nutzt. Dann geht es um Technik namens Gatewaying, mit der man Positionen aufzeichnen kann. Dann geht es um relative Positionen von Tracked Items untereinander rauszumessen und um das Feststellen von Positionen außen, indem man sie rausrechnet aus vorliegenden Metadaten in der Kommunikation. Und dies sind die Techniken, die ich hier so im Bereich Lokalisierung kurz abreißen möchte. Fangen mal an mit dem, was vielleicht dem einen oder anderen schon am nächsten liegt. Das ist halt dieses lustige GPS-System von den Amerikanern. Und ja, da möchte die Europäer irgendwann auch mal ein eigenes System haben, was so ähnlich ist. Funktioniert so in etwa folgendermaßen. Man schießt 24 Satelliten ins All. Ach ja, ihr habt es mal gespart hier, vielleicht das nur am Rande, irgendwelche Linkliste zu machen, weil wenn ich Informationen nehme, dann nehme ich die auch beruflich meistens aus Wikipedia, und der einzige Link, den ich empfehlen mag zu all diesen Themen, ist de.wikipedia.org. Okay, kennt vielleicht der eine oder andere schon. Okay. Echt? Was steht da? Ah, okay, genau. Das ist auch ein Link. Okay, eine Firma, die sich sehr eng mit dem Thema Tracing beschäftigt, denke ich. Okay, also GPS, wie funktioniert das? Man schießt einen Sack voll Satelliten hoch, und die Satelliten, die fliegen halt auf 6 Bahnebene mit auf einer Inklination von 55 Grad. Das heißt, die sind 55 Grad gekippt, relativ zur Äquatorebene. Und da gibt es halt alle 60 Grad und so ein Satellit. Es gibt halt diese 6 Bahnebene. Und knapp einmal am Tag fliegt so ein Satellit einmal um die Welt rum halt und hat dann nach knapp einmal am Tag eben wieder dieselbe Position. Und das ist jetzt halt der Gag. Das heißt, ihr habt ein Pack Satelliten, also bei GPS ist definiert, das sind immer mindestens 24 Stück, momentan sind es glaube ich 32, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weiß jetzt nicht, weil bei mir stimmen solche Zahlen nie. De.wikipedia.org. Und da stimmen sie wahrscheinlich momentan. Und diese Satellite sendet ein Zeitsignal auf eine bestimmte Frequenz, und da gibt es halt diesen CA-Code, es gibt nochmal ein paar Codes, die sind dann militärischer Natur, das ist der Code, der zur zivilen Nutzung freigeschaltet ist, und da sendet die mehr oder minder die Zeit, an der das Signal abgesandt worden ist, und über die Signallaufzeit weiß ich dann natürlich, von dem Satellit bin ich so und so weit weg. Also ihr erinnert euch, ja, so Funkstrecke, die sendet leider in Nullzeit. Das möchtet ihr jetzt mit dem Beamer von irgendwelche Quanten hinkriegen. Bei so einer Funkstrecke ist das nicht so, sondern es ist halt so knappe Lichtgeschwindigkeit, was so ein Funksignal hat. Und dann dauert es halt doch ein Stück, gell, bis das mal da ist. Und der Gag ist jetzt halt, wenn ich genau weiß, wo die Satelliten sind, und wenn ich von denen ein Signal empfange und dieses Signal hat die Zeit, wo es abgesendet worden ist, dann kann ich mir halt, ich sag mal im einfachsten Falle, also ich denke mal, dass in dem Bereich nicht ohne relativistische Physik gehen wird, aber wenn es ohne relativistische Physik gehen würde, wäre es eine Triangulierung, sage ich mal, ansonsten ist es das entsprechende Verfahren im anderen Vektorraum. Und dadurch kann man halt ausrechnen, wo man momentan ist, weil man halt von mehreren Satelliten weiß, wie weit es dahin ist, und man weiß eben von mehreren Satelliten, wo die zu dem Zeitpunkt gerade waren, wo es jeweils ausgestrahlt haben, und dann kann man halt ausrechnen, wo man selber gerade ist. Man kann aber noch andere Sachen ausrechnen, und zwar, also ist die Position über das, was ich hier auf einmal so als Signallaufzeit hingeschrieben habe, man kann auch andere Sachen ausrechnen, und zwar kann man lustigerweise Geschwindigkeit und Richtung, mit denen man sich relativ zu den Satelliten bewegt, üblicherweise ausrechnet, zum Beispiel aus dem Doppler-Effekt, wobei die Geschwindigkeit, da gibt es zweigängige Verfahren, da gibt es das genaue Verfahren, das Doppler-Effekt benutzt, und da gibt es das etwas weniger genaue Verfahren, dass man einfach Differenzen aus Positionen rechnet. Kann man ja auch machen, man kann einfach eine bestimmte Zeit mehrere Positionen ziehen und kann dann einfach so rausrechnen, okay, wenn ich vorher da war und jetzt da und dazwischen ist so und so viel Zeit vergangen, dann muss ich wohl so und so schnell ungefähr gewesen sein im Durchschnitt derzeit. Also was geht auch. Was man vielleicht dazu sagen muss, das Signal, die Codierung, also das, was man da empfängt, ist absichtlich verfälscht von der Amis, also auf der zivile, in der zivilen Codierung gibt es eben einen absichtlich angebrachten Fehler. Und dieser Fehler führt eben dazu, dass GPS auf, ich glaube im Standard steht, auf 10 Meter genau ist, mindestens, solange zumindest kein Krieg ist und die Amis sind ungenauer dreht. Und es gibt dann halt nur 1001 Trick, wie man dieses Verfahren genauer kriegt. Also das, was die Vermesser verwendet, ist vielleicht das gängige. Vermessung erfordert in Deutschland, dass man unter einem Zentimeter genau misst. Und das kriege die hin mit GPS. Und wie kriegt man das als Vermesser mit GPS hin, wo das Ding doch einen Fehler bis zu 10 Meter hat? Es funktioniert dann folgendermaßen. Man macht eine Referenzmessung mit klassischer Messmethode, stellt da einen GPS-Empfänger auf den genau vermessenen Punkt und misst jetzt mit einem zweiten GPS-Empfänger irgendwelche Punkte raus. Und dann guckt man, dass man eben Empfang hat zur gleichen Zeit und zieht den Fehler einfach gegenseitig ab und dann bleibt die genaue Position übrig. Also richtig gut ist der Schutz, den die Amis da machen, Gott sei Dank it, und man kann durchaus GPS verwenden, um genauer als 1 Zentimeter zu messen. Das Ganze hat halt der übliche Spaß, also ich weiß nicht, ob euch klar ist, was es bedeutet, überhaupt Land zu vermessen, vielleicht das kurz beim allerersten Verfahren so als Ausblick, also ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, ihr sitzt hier auf einer ziemlich heißen Kartoffel, die sich dreht, genannt Planet, und die ist innen wahrscheinlich, weiß nicht so genau, aber wahrscheinlich fest wegen Druck und dann ist sie außenrum ziemlich flüssig und dann dreht sich also diese Flüssigkeit und die verformt sich und deshalb gibt es näherungsweise ein sogenanntes Drehellipsoid, ist aber doch eine Kartoffel und kein Drehellipsoid, warum? Naja, weil außen ist es halt kalt, gell? Der Weltraum ist halt so ein bisschen kalt und so und deshalb friert die Flüssigkeit oben an, das gibt dann die sogenannte Erdkruste und jetzt dreht sich das Ding aber im Kreis rum. Die Erdkruste ist unterschiedlich dick und dann passiert in etwa Folgendes, nämlich das Ganze, die Kruste zerbricht durch die ganze Energie, die da aufgewandt wird, weil die eben unterschiedlich dick ist, also auch unterschiedlich Masse hat und dann entsteht eben die sogenannte Erdplatte, das ist diese Theorie von der Plattentektonik und deshalb schieben die sich auch unter und übereinander, weil das blöde Ding dreht sich ja weiter. Und da ist also einiges in Bewegung. Das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt hier auf einen Zentimeter genau messen will, habe ich halt das Problem, dass ihr relativ zu was. Also mir erinnert uns, ihr habt jetzt halt irgend so eine blöde, flüssige Kugel und mit einer Kruste oben drauf und das Ding dreht sich und die Platte verschiebt sich, die sind zerbrochen, die Kruste, und die Platte schiebt sich oben, über und untereinander und was da alles passiert und die beschleunigen und bremsen ab. Und so, dass die Alpen sind zum Beispiel das am schnellsten wachsende Gebirge, weil da so eine Platte raufschiebt. Wachsen, glaube ich, so 7-8 cm im Jahr. Ist kaum zu fassen. Weil sie die Zahl das erste Mal gelesen haben, ist auch kaum Glauben kennen. Also die Alpen sollen irgendwann mal demnächst, also geologisch demnächst, keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre soll es mal höher sein als den Himalaya. Kann man jetzt ausrechnen, wenn sie ihre Geschwindigkeit beibehalten. Also es ist halt auch immer so ein bisschen das Problem relativ zu was. Und deshalb ist jeder, der da so ein bisschen rum ist, auf die Idee kommen, man könnte, also der Schabi hat vielleicht auch einiges von dem schon in seinem Geoinformationssystem-Vortrag erklärt, hoffe ich, denke ich, nehme ich mal an. Langweilig ich jetzt, ist egal, also das Problem ist, relativ zu was misst man und relativ zu was messet wohl die Amis mit ihrem GPS, Überraschung, Überraschung, es ist die nordamerikanische Platte, ich glaube, der Messpunkt Schabi stimmt, es ist schon bei Washington oder so, dachte ich. Ja, Nullpunkt. Irgend sowas, das ist halt so GPS und dann tut halt jeder, weil die Kartoffel halt eine Kartoffel ist, also die ist am Himalaya schon ein bisschen dicker, wie zum Beispiel so direkt vor Japan im Marianengraben. Also ist die Frage, wo passt das Drehellipsoid am besten? Also nimmt jeder ein eigenes Drehellipsoid und die Amis haben sich natürlich auch wieder eins ausdenkt, das sie dann näherungsweise annehmen und das passt halt ganz besonders gut auf der nordamerikanischen Platte. Und wenn man jetzt halt hier zufällig nicht auf der nordamerikanischen Platte ist, sondern in dem Bereich, der eben Europa und Afrika heißt, also Internetbereich 2, so da, wo die RIPE zuständig ist, dann hat man halt das Problem, dass man dann noch gucken muss, die Platte bewegt sich so und die bewegt sich aber so relativ zueinander und dann muss ich das noch rausrechnen und diesen ganzen Scheiß, okay? Also es ist dann nicht so ganz trivial, da noch eine Position rauszurechnen, die dann relativ zu dem, wo man gerade eben steuert, einigermaßen passt. Üblicherweise kriegt man die Position halt in GPS-Koordinaten, also mit dem Präellipsoid und dann auf der nordamerikanischen Platte einen Nullpunkt und so. Und dann muss man das halt noch umwursteln in ein anderes Koordinatensystem, dass man brauchbare Koordinate hat. Okay. Also ich glaube aber beides. Also du hast, jetzt rechnen halt, du machst es mal über 10 Jahre, so Platte bewegt sich vielleicht mit 5, 6 cm im Jahr und dann liegst du mal einen halben Meter daneben, das sagst du mal vom Messer. Also, ja, fürs Personentracking ist vielleicht nicht so wichtig, ja, das mag sein, aber die Vermesser sind da echt eklig genau. Also. Okay, egal, ja, da halt Kunde sind Vermesser, ist ja wurscht. Markett, immer noch, bisschen. Okay, wurscht. Also ungefähr. Und GPS ist halt eure Möglichkeit, wenn man jetzt Positionen feststellt, aber ich nehme die Kritik gerne an, weil schon die nächste Möglichkeit ist furchtbar ungenau. Dafür bewegt sie sich mit. Eine ganz andere Idee, wie man irgendwelche Dinge lokalisieren kann, also irgendwie einen Ort auf dieser lustigen Planetenkartoffel hier festzustellen, ist die Idee von Cellinfo. Und da handelt es sich um folgende Idee. Der eine oder andere von euch hat ja schon mal von sogenannten Cellphone gehört, nehme ich an, hier hauptsächlich in Form des GSM-Standards implementiert, inzwischen auch im UMTS-Standard natürlich implementiert. Das ist die Idee, dass man lauter kleine Funkzellen macht und dass man Funkempfänger macht und mit dem Funkempfänger von einer Zelle in die andere einlatscht und währenddessen übergibt der Access Point von der einen Funkzelle an der Access Point von der anderen Funkzelle die Session. Vielleicht mal hat es der eine oder andere mal gehört. Was ist der Vorteil? Naja, der Vorteil ist, dass man, wenn man kleine Funkzelle hat und nicht eure große, riesengroße Broadcast-Zelle, dass man halt viel mehr Leute gleichzeitig in euer Telefonnetz kriegt. Und jetzt habe ich ja auch den Stichpunkt gesagt, nämlich zum Schluss möchte die Leute da bidirektional drüber funken und nennen das Telefonieren. Hat jemand ein Handy dabei? Bitte ausschalten. Danke. Okay, also um sowas geht's. Das ist eben dieses Zellinfo-Zeug. Das sind diese Cellphones, also die Mobile Phones oder Natel, wie es die Schweizer sagen, Handy auf Deutsch. Neu rufst it an, bitte it. Lass liegen. Okay, und jetzt gibt es halt die Idee, wie man zusätzliche Daten über die Funkzelle oder über Informationen, die in dieser Funkzelle relevant sind, also Wetterdienst, was weiß ich was, und eben auch die sogenannte Cell-Info, wie man die in einer Art Broadcast oder nicht in einer Art, CB heißt Cell-Broadcast, pro Funkzelle ausstrahlt. Also zum Beispiel jede Funkzelle strahlt immer Broadcast-Protokoll in regelmäßigen Abständen, dann gleich noch ihr sogenannte Area-Net-Number aus, das heißt also die Nummer von der Funkzelle selber. Und wenn man jetzt, also die kann man auf dem Handy empfangen, hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen, deshalb kann Genion auch feststellen, ob ich gerade in der Homezone bin. Und, also bei mir oder bei vielen Leuten. Und das liegt daran, dass sie ihr Handy von einer anderen Marke haben, sondern dass sie vernünftigerweise lieber Coins haben. Das können wir ja nachher noch diskutieren, weshalb. Ein bisschen extrem, ich weiß, wie immer. Egal. Und wenn ich jetzt nämlich ein Verzeichnis von alle Funkzellen und ihre Charakteristik habe, also die Funkzellen, die sind nicht irgendwie rechteckig und die sind aber auch nicht kreisrund, sondern die haben die sogenannte Charakteristik. Also sprich, das sind irgendwelche komische Euer, das ist halt das Zeug, was passiert, wenn man aus der Funkkeule raus irgendwie eine Ebene reinschneidet. Also irgendwie sowas ist es halt. Und wenn so und so weit noch gilt und so viel Signal noch gilt, dann gibt es so komische Euer. Und wenn ihr jetzt ein Verzeichnis aller Funkzellen habt und habt eben jeweils die Charakteristik dazu und ich empfange jetzt in der Funkzelle, wo ich gerade eingeloggt bin, eben per Broadcast, per Cell-Broadcast gerade die Nummer von der Funkzelle, dann kann ich in meinem Verzeichnis nachgucken, wo ich gerade bin. Wenn ich nämlich genau weiß, dann weiß ich, halt mal mindestens, ich bin irgendwo innerhalb von dem Bereich. Keine Ahnung, wo genau innerhalb von dem Bereich, aber irgendwo in dem Bereich von der Funkzelle bin ich halt. Also man kriegt hier relativ ungenau, man kriegt immerhin eine Position. Und das ganze Spiel gibt es eben inzwischen auch ein bisschen ausgefeilter, nämlich, wenn ich mein Handy anhänge, dann habe ich meistens den Empfang von einer Funkzelle, sondern gleich von mehreren. Und mein Handy sucht sich selber eine hübsche da davor aus, meistens die mit dem stärksten Signal, denke ich, ist es, glaube ich, bei GSM. Und naja, eigentlich könnt ihr einfach die Cell-Broadcast von mehreren Funkzellen haben oder ihr könnt in jeder Cell könnt ihr auch den Broadcast empfangen, nicht bloß My Area Number, sondern auch die von den umliegenden. die hier nur empfangen, oder ihr könnt das selber rausempfangen, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten dafür. Und wiederum über die Signalstärke könnt ihr rausrechnen, in welcher Funkzelle ich relativ wo bin. Und dann weiß ich schon mal, in der Funkzelle bin ich ein bisschen weiter weg und in der bin ich auch ein bisschen weiter weg. Das ist gerade mein stärkste hier. Und dann kann ich so die Sieguide, obwohl die auch in der Nähe wäre, wenn ich hier wäre, müsste sie empfangen. Und jetzt bin ich aber offensichtlich nicht hier, weil hier kann ich die Nähe, diese Nachbarzelle nicht empfangen. Und dann kann ich mir halt rausrechnen, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit genau bin. Also mit diesem Trick geht so ein Cell-Info-Verfahren wesentlich genauer. Wird, ich glaube, in Deutschland momentan von gar keinem Telefonnetz und von keinem Handy unterstützt. Aber soweit die gehört haben, gibt es anscheinend in Schweden in Telefonnetze per Default solche Dienste, dass man so mehrere funktionelle Dienste hat. Bitte?
Also O2 bietet ein Verfahren, wo man sein Handy lokalisieren kann, das vorher freischaltet.
Ja. Das ist eine Zelle. Ja, das ist das, was du mit einer Zelle kriegst. Also sonst kriegst du so 5 bis 10 Meter, wenn du mehrere Zellen hast. Okay. Das Ganze funktioniert in Städte ziemlich gut, weil die Funkzellen da relativ klein sind. Warum sind die klein? Naja, weil so eine Funkzelle eine maximale Anzahl von gleichzeitigen Handys haben kann, die da eingebucht sind. Und klar, wenn die Bevölkerungsdichte höher ist, dann ist die Handydichte höher. Und wenn die Handydichte höher ist, brauche ich halt mehr Zellen. Das ist die Idee vom Cellphone. Und es ist auch klar, wenn ich dann irgendwo draußen auf dem Land bin, kann ich sagen, ich bin irgendwo zwischen Bad Waldsee und Ohledorf oder so. Keine Ahnung, wo genau. Oder ich bin jetzt gerade im östlichen Bereich der Schwäbischen Alb oder so, eine große Funkzelle. Okay, egal. Ich glaube, das sind alles circa Angaben, wäre mir neu, dass das begrenzt ist. Aber das, wahrscheinlich ist es technisch begrenzt durch die Leistung von meinem Handy, was das halt funken kann. Denke ich mal. Also, sind es 30?
Ja, wegen dem Standard, weil ich ja so Zeitschlitze habe und wenn ich zu weit weg bin, dann kann ich die
Zeitschlitze. Also gibt es auf der Ohrstadt tatsächlich 2 Funktionen. Okay, lassen wir das. relative Positionen. Nächstes Thema. Also es ist eine Möglichkeit, wie ich irgendwie Positionen messen kann. Eine ganz andere Möglichkeit ist eine Idee, die wird gerade so im Fahrzeugbereich aktuell, da gibt es aber auch schon andere Projekte, die sich mit dem Thema befassen, so die Peer-to-Peer-Idee, könnte man sie nennen. Und zwar, meistens will man ja nicht bloß ein einziges Item, von einem einzigen Item die Position haben, sondern meistens von ziemlich vielen, und das könnte man auch mal andersrum nutzen. Und zwar, indem man die Items selber den Job machen lässt, indem die sich relativ messet oder guckt, wenn sie relativ zueinander säht. Und wenn ich dann ein paar Referenz-Items zwischeneinander schmeiße, die ihre Position kennen, dann kann ich darauf quasi ein Netz aufhängen von Leuten, die sich gerade gegenseitig säht. Und wenn ich dann irgendwelche Kommunikations-Items drunter habe, dann kann ich halt so Zeugs machen, wie ich kann dann die Netztopologie, die ich da misse, mit wahrscheinliche oder gemessene Positionen, kann ich halt irgendwo kommunizieren und dann kriege ich auf einen Schlag einen ziemlich guten Überblick über ganze Netze von Items und wo die gerade eben sind. Nach dem, was ich gehört habe, unter anderem von Frank, der heute leider nicht da ist, den hätte ich dann da dazu gebeten, aber egal, dass es Projekte gibt wie zum Beispiel, der Frank hat mir erzählt von einem Projekt in Australien anscheinend, wo sie das Ganze mit ein paar Zigbees gemacht haben. Und zwar haben sie anscheinend, sind sie halt mit dem Flugzeug über die australische Wüste geflogen und sind hin dabei geöffneter Ladeklappe hingegangen und haben halt Zigbees aus dem Fass mit der Schaufel verteilt. Und das Ganze haben sie halt so gemacht, dass, also Zigbees, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist so ein Funkstandard für niederfrequente und stromarme, nicht sehr weitreichende Funk, also Digitalfunk, Datafunk. Und die Idee ist halt, dass man dann hin und wieder so eine Referenz-Item abschmeißt, wo auch seine Position per GPS messen kann und dass man dann zum Beispiel so Feuersensoren, also ein bisschen Sensorik mit abschmeißt und dann, wenn dann ein Feuer ausbricht, dann kann man ziemlich genau sagen, wo das ist, und zwar, weil die sich halt selber organisieren, dadurch, dass die halt untereinander guckt, wer sieht wen, und die ganze Position funket und auch die Information funket, wer sieht wen. Und daraus nimmt man dann halt relativ gute Topologieüberblick, dann hören ein bisschen Rausche drauf, also mit der Methode verteilt. haben natürlich ein bisschen Rausche drauf, wie weit die wirklich voneinander wegliegen, aber dann kann man doch ziemlich genau sagen, wo da zum Beispiel gerade Feuer ausbricht. Ich sage es mal so, da ich das Ganze ja sonst kommerziell mache, muss ich sagen, das ist ein bisschen ein universitäres Projekt, weil ich den Frank gefragt habe, was denn so eine einzelne Zigbee kostet, die er dann ausschippt. Weil, also er hat gemeint $100 und sie möchte da aber drunter kommen. Also ist es, es hat irgendwas vom Dagobert, finde ich so mit seinem. Okay, egal. Also ich habe mich dann gewundert, weil mir kaufe die Zigbees doch deutlich billiger, aber immer noch viel zu teuer zum Schippen. Aber gut. Zigbee ist ein Kommunikationsstandard für, ist ein Digitalfunkstandard. Ist eine Abkürzung für nichts. Z-I-G-B-E-E, wie Biene. Okay, Wikipedia. Okay, das ist gedacht so zum Beispiel, dass ich deine Garageturm mit deinem Kühlschrank unterhalten kann und so. Was ja auch ganz wichtig ist, weil ich finde, nachdem wie lange die zwei sich schon im Exer haben, ist sich bestimmt da viel zum Sagen. Okay, wunderbar. Ja, weil das, ich glaube, die Metro arbeitet da ja dran und es ist auch ein Tracking-Projekt. Okay. Es war eine Anspielung auf Future Store. Ich habe da so eine Führung gekriegt durch den Future Store und das war ehrlich gesagt mindestens so schräg, wie das aus dem Paddel und seiner Beschreibung rausgelesen haben. Also es ist dann wirklich so, dass mein Kühlschrank automatisch das Joghurt nachbestellt, das kaputt gegangen ist, weil ich es mag. Das haben sie implementiert, Coinshots. Ist es auf dem Band? Prima. Okay, egal. Naja, also auf die Art und Weise kriegt man halt so Positionsnetze. Es gibt ganz andere Anwendungen, da haben wir uns dann wieder eher getroffen, weil wir beide scheinbar einen Kontakt zu so einem Projekt haben, das, also der Frank und ich, das war eben beim Thema Automobilkommunikation. Welcher Film war das jetzt kürzlich? Also Star Wars mal auf jeden Fall, das ist klar, aber das ist ja auch nicht ready. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach ja, das ist dieser alberne Film. Oh je, Name. Das ist entscheidend auch. Egal. Ihr kennt vielleicht das, wenn so die Autos volle Karacho aufeinander zufahren durch eine Kreuzung, aber die stoßen die zusammen. Schon mal gesehen, irgendein Film? Sowas möchte die wirklich bauen. Und zwar, indem die Autos miteinander kommunizieren und auch relativ ihren Abstand jeweils kommunizieren und die Geschwindigkeit. Und dann kann ja jeder Rechner in jedem Auto ausrechnen, wie man da jetzt eine Gesamtlösung findet für das Problem, dass man hier volle Karacho durchheizen kann durch die Kreuzung und trotzdem stoßt keiner miteinander zusammen. Es hat halt keiner einen Backhorn, okay. Das wäre ein bisschen blöd dann. Okay, also das ist auch eine Anwendung, so Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation ist momentan eine der gängigen Ideen eben für solche relative Positionsnetze. Okay. Man kann Positionen aber auch ganz anders messen, viel einfacher als gedacht. Jetzt kommen wir auch mal so ein bisschen in den Tracking-Bereich von Personen rein, nicht nur, aber auch. Und zwar, ich möchte mal darauf hinweisen, wenn jeder, der hier Handy dabei hat, da weiß ja die Telco gerade, dass er sich wahrscheinlich im H20 befindet. Bei diesem Vortrag da über Tracking. Hat jemand ein Handy gerade an? Welche Firma weiß es? Hast du Batterie rausgenommen? Okay, also das hat sich wohl schon rumgesprochen. Und zwar Handys sind natürlich wunderschöne Tracking-Devices und mindestens, ja, in welcher Funkzelle man ist, erfährt man zwar nicht unbedingt selber, aber auf jeden Fall weiß es die Telco logischerweise, nämlich da, wo man die Session gerade eingebucht hat. Und das kann man auch sein, ohne dass man gerade irgendwie telefoniert oder so, also das auch noch als Hinweis. Und auch deshalb finde ich die Vorratsdatenspeicherung von der Telefonie-Metadaten momentan ein ziemlich heißes Eisen. Was da gerade diskutiert wird mit der Begründung, dass man eben Vorratsdaten von Telefonate, dass man Daten, Metadaten, Verbindungsdaten von Telefonate speichern muss. Also wer hat mit wem telefoniert, heißt es. Und bei Handys heißt es auch, wer hat mit wem wo telefoniert. Und dass es eben nicht reicht, dass man Telefonate auf Anforderung überwacht, sondern dass man nur nachträglich nachgucken kann, wer hat denn mit wem telefoniert. Und natürlich kann man dann aus solche Daten hübsche Netze rechnen. Das ist also auch die mag es hier mal weglassen, auch die physische Position oder geografische Position kann man aus Telefonie-Metadaten von Cellphones locker rausrechnen, natürlich und zwar auch ohne Cell-Info-Broadcast. Okay? Das war es mal so als Übersicht, so wichtige Techniken aus dem Lokalisierungsbereich und würde mal sagen, wenn mich niemand unterbricht, seid ihr selber schuld, dann mache ich einfach weiter. Okay, so wisst ihr, was kann man denn dann so rummessen? Üblicherweise das, was halt in Positionen ID hinausgeht. Also üblich ist, dass man dann halt Telemetriesysteme bei Tracking-Tracing-Systeme macht. Also mir macht es zum Beispiel mit Fahrzeugen und da interessiert dann halt eventuell nicht nur die Position vom Fahrzeug, sondern auch noch irgendeinen Zustand im Fahrzeug. Zum Beispiel, als Anwendungsbeispiel, mich interessiert bei einem klimatisierten Lebensmitteltransport oder Papiertransport, wie sind denn die Klimadaten im Innern des Ladebereichs von einem Fahrzeug? Und die Klimadaten möchte ich vielleicht jede Minute einmal hören, weil ich mag vielleicht online aufzeichnen, wie sich die Klimadaten eben entwickelt dort in so einem Fahrzeug. Da geht es dann um sowas. Es gibt sowas wie die EU-Lebensmittelverordnung und die schreibt eben vor, dass man nachweisen muss, von wo nach wo Lebensmittel von seiner Entstehung bis zu seiner tatsächlichen Auslieferung, denn überall herkommen ist und wo die Grundlage dafür herkommen sind und die Bestandteile und was weiß ich. Und ein Teil, das hat also schon mal einen riesen Tracking-Wahn ausgelöst und das Ganze geht weiter. Dann geht es um solche Anwendungen wie beispielsweise, naja, jetzt tut man schon Tracker, eigentlich will man die Klimadaten auch haben, bis jetzt hat man sie aufzeichnet, das reicht jetzt aber nicht mehr, warum reicht es nicht mehr? Naja, jetzt kommt da irgendeine Ware an und die ist verdorben. Und jetzt will man wissen, wer war eigentlich schuld, warum die Ware verdorben ist. Also es sind durchaus wirtschaftlich interessante Anwendungen, teilweise auch, würde ich sagen, von datenschutzrechtlich harmlose Anwendungen. Man will einfach wissen, wer zahlt jetzt, dass die Ware verdorben ist und dann muss jeder Spedi halt nachweisen, wie war denn die Klimadaten zu dem Zeitpunkt bei dir? Ah, okay, 39 Grad Celsius plus bei der Tomate, vielleicht doch. Okay, du warst in Spanien, ich sieh's Ei, aber Klimaanlage wäre vielleicht doch interessant gewesen und so. Also, so in etwa, das sind Klassiker, was man so an Telemetriedaten macht. Es gibt aber auch ganz andere Telemetriedaten, auch bei Fahrzeugen. Momentan wird gerade diskutiert, ob man Geschäftsmodelle von Versicherungen dran aufziehen kann, dass wer sich wohl verhält im Fahrzeug, dass der dann weniger Kraftfahrtversicherungsprämie zahlt und ähnliche Dinge. Und dann gibt es eben die Idee, eben, dass man auch Personen trackt, was ich dann ehrlich gesagt nicht mehr so lustig finde. Da gibt es dann so Zeug wie, vielleicht kennt der eine oder andere das Tracking-System namens Payback-Karte, ist ja sicher beim CCC schon das eine oder andere darüber gesagt worden. Und da geht es eben auch darum, dass sie Telemetrie mache im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie eben Kaufverhalten haben, was, wann, wie viel, dass sie aber auch mit das Verhalten haben, für was sie mich überhaupt interessiert haben, also nicht nur, was sie tatsächlich gekauft haben, das ist auf der Payback-Karte nicht drauf. Das ist wieder sowas, das macht man dann, wenn man Tracking-Systeme von Personen macht und man macht zum Beispiel ein Tracking-System im Callcenter, kann man dann zum Profilieren verwenden und es geht inzwischen so weit, dass der Callcenter-Agent dann sogar die Stimmung, in der sich der Anrufende befand, mit aufzeichnet und das dann darüber profiliert wird, sage ich nachher noch ein bisschen. Was dazu, wozu man die Stimmung, ob der Kunde gut oder schlecht drauf war, am Telefon braucht. Aber Zwischenfrage?
Wo wird das dann eigentlich gespeichert, die Daten, die man mit so einer Kundenkarte gewonnen hat?
Also bei Payback ist es meines Wissens nach ein Rechenzentrum mit einem Data Warehouse. Also ich sag's mal so, wie war das nochmal? 1,6 Terabyte in einer Pizzaschachtel mit 4 64 Bits Cores kaufe mir gerade Ei für 3000 Euro. Also die Datenmenge, oder was war die Frage? Die Datenmenge ist ja gar kein Problem mehr.
Ja, sicherlich nicht, aber wer soll das alles auswerten?
Wie die Auswertung funktioniert, sage ich noch ein bisschen was dazu. Das ist ein Teil vom Vortrag. Wie das funktioniert, dass man in dieser Menge tatsächlich sinnvoll auswerten kann. Okay, also sowas kann man messen, solche Dinge kann man messen. Also das bedeutet dann konkret, man hat eben so zum Messen halt zum Beispiel ein Packer Sensorik, also zum Beispiel ein Thermometer oder ein Druckmesser oder irgendwie sowas, dann hat man eben vielleicht Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug, wo man, was weiß ich, die Drehzahlen rauslesen kann und die Beschleunigung und irgendwelche Scheiße, der momentane Stand des Sprits im Tank und so. Und eine beliebte Messung bei Tracking-Systemen für Persona vor allem ist auch die Einschätzung eines Gesprächspartners eben im Callcenter. Also da ist sehr wichtig, stellt euch mit den Callcenter-Agents gut, sonst kriegt ihr Probleme, sage ich noch ein bisschen was dazu. Und was auch sehr gängig ist, sind eben Algorithmen und Heuristiker, die dann meistens in irgendeiner Form von Algorithmus implementiert sind natürlich. Das ist die Erstellung von Bewertungsdaten, also man schaut sich irgendwie das Verhalten an und versucht eben mit sogenannten Data Mining da Erkenntnisse draus zu gewinnen und benutzt diese Erkenntnisse wieder zur Qualifizierung von Tracked Items und die speichert man dann wieder und verwendet sie zur Auswertung. Also es gibt hauptsächlich so diese drei große Bereiche, die mir jetzt bis jetzt begegnet sind, zumindest in solche Tracking-Systeme. Okay, und dann muss der ganze Scheiß halt irgendwie dann auch wieder da ankommen, die ganze erhobene Daten, ist ja ganz nett, Daten zu erheben, aber irgendwie müssen die Daten dann halt ankommen und das ist das einzige Thema, wo ich bloß einzige Folie habe, weil das ist heute natürlich nicht mehr so das große Problem, würde ich mal sagen, da liegt der Teufel höchstens noch im Detail, also es gibt ja heute eine ganze Haufe Datennetze, die uns zur Verfügung stehen, also natürlich das Internet oder eben auch das GSM-Netz und es gibt aber immer noch Leute, die verschicken Telemetriedaten über eigene Satellitenverbindungen direkt. Und das gibt es ja durchaus am Markt mit Produkten, das ist gar nicht so selten. Das ist so klassisch und etwas neuere Idee ist, dass man dann eben, wenn man schon die Idee hat, dass man so Peer-to-Peer-Netze von Tracked Items untereinander macht, dass man dann eben das gleichzeitig als Kommunikationsnetzwerk nutzt. Wahrscheinlich auch eine schöne Idee, um Daten zu transferieren. Wenn ich schon so viele Tracked Items habe, dann kann ich da gleich noch ein Netz damit bauen. Und das Ganze, klar, dient hauptsächlich zu dem, was ich Telemetrie nenne. Ihr seht, das ist ein bisschen ein weiter gefasster Begriff, weil ich da so Callcenter durchaus mit in Telemetriesensorik rechne. aus einem etwas an den Zynismus grenzenden Standpunkt natürlich. Der aber durchaus bei den Leuten, die das machen, vorherrscht, möchte ich wetten. Okay, also die Kommunikation ist heute kein großes Problem, da liegt der Teufel eher im Detail, würde ich sagen, wie man eben solche Kommunikationsnetze baut. Im Detail vor allem dann, wenn es eben sehr viele Tracked Items sind und sehr viele Tracking Tokens und man hochskalierende Netze bauen muss. Da liegt dann schon der Teufel im Detail, aber so grundsätzlich mal ist es klar, dass man kommunizieren kann heute über fertige Netze. Okay, dann kommen wir zum Thema Identifikation. Jetzt habe ich mal dafür gesorgt, dass ich also irgendwie weiß, wo das Zeug ist. Ich habe alle möglichen Informationen dazu gemessen und die haben auch das Ganze schön verpetzt. Also man könnte so ein Ding auch so elektronische Petze nennen, natürlich. Und jetzt wäre es nur ganz nett, wenn ich irgendwelche Petz-Daten kriege, habe ich das gleiche Problem wieder meistens, dann möchte ich das auch irgendwie dem tatsächlichen Tracked-Item zuordnen, weil streng genommen verpetzt ja solche Tokens, also ich habe hier mal zwei Tokens mitbracht, könnt ihr euch ja nachher mal anschauen, wo die auch funktioniert. Und also das ist was, das steckt man halt so in ein Auto oder in ein LKW rein und dann ist es so elektronische Petze. Und das hier ist was so von der Handbetrieb, das ist gleichzeitig auch ein Telefon, aber es ist halt nicht nur ein Telefon, sondern es ist gleichzeitig auch ein GPS-Gerät. Und die Software drauf macht es eben zur elektronischen Petze. Also solche Tracked Items oder mein ganz normales Handy. Aber, und jetzt ist halt das Problem, jetzt möchte ich natürlich nicht wissen, wo war das Tracking-Token, sondern ich möchte eigentlich wissen, wo ist das Tracked-Item, also die Person, die Ware, das Fahrzeug, die Eber verfolgen will, und dann muss ich die zwei immer zuordnen. Im einfachen Fall weiß ich, wo das drin ist, und im weniger einfachen Fall weiß ich es halt aus dem Verfahrensbedingt nicht unbedingt. Und dann muss ich halt nur irgendwie identifizieren. Okay, also es geht um diese Abbildung, wie funktioniert die, und wenn man das mal so groß grob einteilt, ich würde mal die Tracked Items so klassifizieren nach Ware, Fahrzeuge und Personengruppe. Da fehlt was, nämlich die Behälter. Ich sag mal, Behälter und Fahrzeuge hätte ich vielleicht schreiben können oder Ware und Fahrzeuge. Bei den Behälter kommt es darauf an, ob die eher so ein bisschen die Topologie eines Fahrzeugs haben oder ob sie eben eher die von der Ware selber haben. Also bei Ware ist es eine relativ klare Sache. Ware identifiziere zum Beispiel mit dem Barcode oder halt mit dem Outfit oder das hier sind die zwei weltweite Standards für Barcodes gibt es halt den Standard EAN. Nicht alle Barcodes sind EAN, aber EAN ist halt der weltweite Standard zur Identifikation von Ware. Und dann gibt es eben jetzt der EPC, der Electronic Product Code. Das ist ein Standard, um eben, wenn die Ware identifiziert wird durch ein sogenannter RFID, also durch einen Radio Frequency Identification Chip, der, also auf gut Deutsch auch so eine Art elektronische Pads, bloß Pads, die jetzt was genau und nicht wo, dann kriege ich halt die Information raus, wo meine Ware gerade ist. Und EPC ist halt der Standard für RFIDs bei Ware. Die zwei Standards hatten einen großen Unterschied, nämlich in der Genauigkeit. EAN petzt, was es ist, und EPC petzt, was es ist, und zusätzlich noch, welches Stück genau. Also, wenn ich so will, aus dem EAN kriege ich raus, wenn ich einen EAN-Scan von so berühmtes Gillette-Rasierklinge, dann kriege ich halt raus, dass es eine Gillette-Rasierklinge ist. Und wenn ich per EPC per RFID lease, dann sehe ich halt, dass es die Gillette-Rasierklinge mit der Seriennummer 256.738,3 oder so ist. Ich nehme mal an, das war deutlich untertrieben, deshalb habe ich mal lieber lächerliche Zahl gesagt. Wahrscheinlich ist es eher 22.263.763 oder irgendwie sowas. Also sowas, der EPC ist da wesentlich genau. Der sagt mir auch noch, welches Stück ganz genau es ist, welches Exemplar. Entsprechend passend für kleinere Behälter blast man die Verfahren dann meistens ein bisschen auf, indem man sich irgendwelche Barcode- oder RFID-Verfahren für kleinere Behälter ausdenkt zur Identifizierung. Da fällt mir eigentlich übrigens zur Folie, fällt mir gerade auf, hier noch eine Gateway-Folie drin. Moment, die musst du mal kurz linsen. Die ist irgendwie rausgefallen. Das hat die vielleicht... Ah doch, das habe ich glaube erwähnt, gell? Oder? Haben die übersprungen, oder? Ah, okay, das dann fällt die, dann flicke ich sie an dieser Stelle ein. Ich flicke sie mir an dieser Stelle ein, fällt mir gerade auf, dass sie die wahrscheinlich aus der Serie weggelegt haben oder so. Das ist nämlich auch noch beliebte Lokalisierungstechnik, das sogenannte Gatewaying. Also sie haben irgendwo eine Messstelle und die Messstelle, von der ist die Position klar und die misst halt, was an der vorbeiläuft. Das ist so die Grundidee vom Gatewaying und wie kann man sowas implementieren. Das geht dann eben im Bereich von der ID-Technik rein. Wie kann ich das implementieren? Naja, entweder über einen Barcode, über einen RFID oder eben auch über eine herkömmliche Kamera. Logischerweise, wenn ich da zum Beispiel Biometrie, also Gesichtserkennung drauf mache, kann ich es für Personen anwenden. Oder aber, wenn ich halt eine Payback-Kundenkarte habe, weiß ich ganz genau, die Person, die dieser Kundenkarte zugeordnet ist, wenn es keine Privacy-Card ist natürlich, oder wenn ich aus dem Tauschzirkel, dann war die Person, übrigens, das ist zwar ganz nett, was der Padeluna macht mit Privacy-Card und Tauschzirkel, aber noch einmal kurz, wie man es wegrechnet. Was auch klar ist, weil die Daten sind Ausreißer und die kann ich ziemlich leicht wegschmeißen. Also so viel Müll wird da leider erzeugt, wenn es nicht alle mehr hat. Und und mit der Payback-Kundenkarte, klar, kann man mich natürlich verfolgen, überall. Man weiß ganz genau, der hat bloß da und da und da eingekauft, sondern ich weiß natürlich auch, wo der war zu dem Tag und zu der Uhrzeit. Es geht nur um die Karte. Ja, klar, natürlich. Und deshalb hat sich die Metro ja ausgedacht, dass sie die Karte dann noch ein Outfit rein macht, dass sie die auch lesen können, wenn du nicht damit bezahlst. Ja, und die musste sie aber, glaube ich, zurückziehen, die Karte.
Hat sie jetzt eine Kreditkarte mit drauf auf Wunsch, das heißt, die geht auch mit, wenn du völlig woanders einkaufst.
Ja, ist doch wunderbar. Okay. Okay, also das ist eine herkömmliche Gateway-Technik, die sich dort die Payback-Leute ausgedacht haben, so aus der Sicht der Tracking- und Tracing-Systeme. Meistens hat man also irgendeine automatisierte oder halbautomatisierte Leseimplementierung, kriegt so auch eine bestimmte Position zum Zeitpunkt. Okay, das hat da gefehlt, sorry, springen wir mal wieder zurück. War ein Versehen, wo waren wir denn hier überhaupt? Irgendwie bei ID, gell? Ja, passt schon. Geht das? Wunderbar. Ah, okay. Okay, also solche Techniken sind es eben bei Gatewaying. Zum Beispiel gibt es auch für Kleinbehälter, bei Großbehälter und bei Fahrzeugen macht man dann üblicherweise Folgendes. Man hat eben irgendein Tracking-Item am Fahrzeug oder am Großbehälter und verfolgt Fahrzeug und Großbehälter. Und über Kombination von den Techniken kann man dann auch Ware sehr gut genau lokalisieren, indem man nämlich an die getrackte Großbehälter eben Gateways beim Belade-Entlader macht und dann sieht, was man da ein- und ausladet, und dann weiß ich, wenn die Ware momentan in den Großbehälter eingeladen worden ist und der Großbehälter ist jetzt unterwegs und der ist gerade momentan hier, dann weiß ich natürlich, die Ware ist auch hier, solange sie noch niemand ausgeladen hat. Also durch Kombination von solchen Positionierungstechniken kriegt man dann das Ganze eben runter bis aufs einzelne Item, und das gilt natürlich auch für Persona. Wenn ich natürlich hier mit meiner Karte den Bus bezahle und der Bus ist getrackt, weiß man ganz genau, wo ich gerade bin. Logischerweise, weil ich bin ja in dem Bus und dann bin ich gerade hier. Okay. Also das Tracked Items könnte halt alles Mögliche sein. Bei Fahrzeugen identifiziert man dann relativ einfach. Klar, da gibt es ja sofortige Identifikationsmethode, eben Kennzeichen und Fahrgestellnummer, wobei Leute in so einem Versicherungsprojekt gerade ziemlich überrascht waren, als die mir erzählt haben, dass sie eben so tolle Hochsicherheitsverfahren machen zum Zuordnen von so elektronischer PC an die Fahrgestellnummer, weil die lesen sie dann aus dem Fahrzeug selber raus, weil die Fahrzeuge können das über die Diagnoseschnittstelle schon alle verraten, so Fahrgestellnummer, und dann haben die mal gefragt, mit welchem Kryptografieverfahren sie die Authentisierung machen, und dann haben sie gemeint, da wäre keine Kryptografie auf dieser Schnittstelle, und das bedeutet natürlich, man kann elektronische Pätze momentan ziemlich leicht verladen, indem man dann halt, also sie haben dann vorgeschlagen, man könnte ja auch einen kleinen Knopf entwickeln, den können sie auch auf den Stecker draufstecken, und der entspricht dann dem Fahrzeug. Und den Knopf, das wäre dann, wenn man da Geschäftsmodelle dran aufhängt für Versicherungen, wäre der Knopf natürlich gleichzeitig ein eigenes Geschäftsmodell. Sag ich mal. Okay, also da ist man noch am Arbeiten offensichtlich. Ich vermute, dass man für solche Projekte eben harte Kryptografie auf die Fahrgestellnummer braucht, sonst wird es langsam langweilig. Okay, bevor es losgeht. Mal sehen. Das ist jetzt auf dem Video drauf, ist ein bisschen blöd, macht aber nichts. Ja, da bin ich übermorgen. Okay, egal. Bei Persona, klar, gibt es halt klassische Methoden, die haben jetzt hier aufgeschrieben, es gibt halt die Biometrie-Methode, wobei ich das ziemlich albern finde, immens Aufwand reinzustecken, wie man Outfits hautfreundlich oder verträglich unter die Haut implantieren kann, wie sie das in dieser berühmten spanischen Disco gemacht haben, falls der eine oder andere mitkriegt hat, wo man jetzt in den Club als Mitglied reinkommt, wenn man sich ein Outfit unter die Haut implantieren hat lassen. Es gibt tatsächlich Vollidioten, die das machen. Gut, in dem Bereich, klar. Egal. Ich würde sagen, invasive Techniken sind grundsätzlich immer ein bisschen schwierig zum Tracken von Persona. Also wenn ich darauf setzen würde, sowas zu implementieren, mir implementiert grundsätzlich keine Persona-Tracking-Systeme, aber wenn ich es machen würde, würde ich versuchen, jegliche invasive Technik zu meiden, weil das doch bloß Ärger gibt. Und ich darf mal daran erinnern, dass es heute, wie lange dauert es noch, um aus meinem Haar die per DNS wahrscheinliche Person zuzuordnen? Eine Stunde oder so? Und wenn es als Lag reicht, dann kann ich mir was ganz anderes vorstellen, wenn man genug Sensoren streut, die eben DNS lasert, dann kann man eigentlich ziemlich gut Bewegungsprofile von Personen erstellen, denke ich mal. Also so als Zukunftsausblick, weil das, ehrlich gesagt, mit der Biometrie und zu dieser Gesichtserkennung, ich weiß nicht, das scheint immer nicht so toll zu funktionieren, wie die Engländer sich das erhoffen, die da jetzt massiv auf diese Technik setzen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da kommt da ein Haufen Müll dabei raus, denn die Systeme, wo da gerade unterwegs sind, naja, vielleicht lasse ich mir irgendwann eines Besseren oder Schlechteren viel mehr belehren. Ich finde das viel spannender, ich weiß nicht, warum da nur so wenig drauf setzen, zu gucken, ob man die Zeit, weil verlorene DNS gibt es halt überall, geil, Haare, Hautschuppe und was weiß ich, und wenn da irgendwelche Personen vorbeikommen, Türklinke, was weiß ich, dann können wir vielleicht in die Technik investieren und dann so als Zukunftsalbtraum vielleicht hätten wir dann eine herrliche Lokalisierungstechnik in Gateway-Technik. Für Personen, also bei sowas würde ich eher draufsetzen, aber mal sehen, wie sich es entwickelt. Okay, jetzt hat man diese ganze Daten, das kommt zu deiner Frage, jetzt hat man diese ganze Daten munter zusammengesammelt. Wie kann man jetzt aus diesen Daten irgendwie wieder was rauswurschteln, mit denen irgendjemand was anfangen kann? Also eins vorab, da waren wir uns ja, glaube ich, einig, die Datenmenge ist nicht mehr. Die Datenmenge ist deshalb nicht mehr, weil, was kostet halbe Terabyte beim Mediamarkt? 200 Euro? 250, komm, sind wir fair. Nimmst du die mit 16.000 Cash. Also, halbe Tera kostet gerade 250 Euro und dann kostet 10 Tera logischerweise gerade 5.000 Euro. Also, wenn ihr einer Petabyte Daten braucht für so ein Data Warehouse, dann kostet das in solcher Technologie, klar, nimmt man die Technologie, dann nimmt man die absolute hyper-sexy RAID-Systeme mit LVD-Platte und was weiß ich, und die kostet immer noch Schweinegeld. Und die Leute, die gleich viel Speicherplatz wollen und das Ganze funktionierend und ebenfalls betreibend, aber nichts mehr zahlen, die nehmen halt dann trotzdem irgendwelches SATA-Zeug. Also die Platte sind es sicher nicht mehr. Platteplatz ist inzwischen so billig und wird jeden Tag billiger. Also wie kann man... Ups. Na, jetzt wollte ich doch hier... Wie kann man da jetzt mit den Datenmengen noch einigermaßen sinnvoll umgehen? Und ich sag mal so, der Klassiker, die RDBMS oder die ORDBMS, wie ein paar moderne davor genannt wird, oder auch alternativ zu der RDBMS MySQL, die sind natürlich nicht geeignet oder nur wenig geeignet, mit solchen Datenmengen wirklich effizient umzugehen, außer hier natürlich über Sondercluster und das moderne Oracle oder die DB2 drauf. Aber ansonsten wird es da eng in die relationalen Modelle, die sind zwar redundanzfrei, aber die kriegen da halt Performance-Probleme. Und deshalb gibt es eine ganz andere Idee, wie man so im Bereich Logging einigermaßen performant mit solchen Daten umgehen kann. Und das ist eben die Idee des Data Warehousing. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, unter dem Begriff versteht unterschiedliche Leute unterschiedliches. Leider scheint er nicht normiert. Ich verstehe unter Data Warehousing multidimensionale Datenbanken. Und was multidimensionale Datenbank ist, ist wieder relativ klar, denke ich. Da kennen jetzt eigentlich so viele Dimensionen. Das ist ein Datenmodell, da hat man sich Folgendes ausgedacht. Also die Grundidee ist, ich möchte Daten haben, hauptsächlich für Statistik- und Profiling-Zwecke. Und deshalb mache ich ein Datenmodell, was für diese Anwendung Profiling und Statistik passt. Also Profiling bedeutet Daten eines einzelnen Items und Statistik bedeutet Aggregationen über Daten von einzelnen Items. Und wie funktioniert das Ganze? Das ist ein Datenmodell, in dem gibt es halt die Datensätze und Tabellen und Relationen, so wie die relationale Datenbanken, sondern in solche Datenbanken gibt es eben sogenannte Slices, bestehend aus Measures, Dimensions und Aggregations. Vielleicht mal ein Beispiel. A Measure ist alles, was man messen kann, deshalb habe ich das in dem Vortrag so aufgebaut. Man sieht, ich bin aus der Tracking-Branche, das ist die Sichtweise. Also alles, was man messen kann, Position, Zeit, leider nicht, sei noch was dazu, Position, Temperatur, Kaufverhalten, Interesse, Stimmung, alles, was man irgendwie messen kann, ist ein Measure. Und ein Dimension ist etwas, nachdem man solche Messungen anordnen kann. Zum Beispiel die Zeit ist der Klassiker für Dimension, die oft mit einem Measure verwechselt wird. Also die Zeit ist ein Dimension. Und was ist noch ein Dimension? Naja, eine Gruppe von Personen oder Gruppe von Items ist, wenn es eine hierarchische Gruppierung gibt, ist eine klassische hierarchische Dimension. Viele Dimensions sind dann hierarchisch, also zum Beispiel die Zeit ist auch hierarchisch. Zeit hierarchisch. Jahr, Quartal, Kalenderwoche, Tag zum Beispiel ist eine mögliche Hierarchie in der Zeit und wird da üblicherweise so gemacht. Oder Jahr, Monat, Tag, Stunde zum Beispiel ist eine Zeithierarchie. Also ist ein Klassiker für hierarchische Dimensionen oder Dimension. Und bei den Gruppierungen, klar, wenn ich irgendwas gruppiere nach irgendeiner Richtung, ist es wieder so, wenn ich irgendwelche Kennzeichen habe, die Identifikationen, die tauchen ebenfalls so als Dimensions auf. Und dann gibt es da eben Aggregations drüber. Also ich kann in der Not aufs einzelne Item runter, ich muss aber nicht, ich habe eine Aggregation darüber. Klassische Aggregationen sind so aus dem Statistikbereich vielleicht bekannt. Ich sage mal im einfachen Falle Summe, Minimum, Maximum, Durchschnitt, Varianz und solche Dinge. Das sind klassische Aggregationen und die Idee beim Data Warehousing, also von der multidimensionalen Datenbank, ist eben, dass man die Informationen genauso angeordnet und interessante Zwischenergebnisse voraggregiert redundant speichert. Und wenn ich das halt mache, dann kann ich auch sehr, sehr schnell auf solche Daten wieder zugreifen. Also es ist gar nicht so schwierig, das ist eher ein bisschen ungewöhnlich, dieses Datenmodell zu haben, weil man eben inzwischen die relationale Datenbank so gewöhnt ist, dass man kaum noch darüber nachdenkt, dass es auch manchmal sinnvoll ist, dass Daten hochredundant sind und dass sie eben das Gegenteil sind. Relationale Datenbanken, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, das ist das, wo Daten möglichst redundanzfrei gespeichert werden und wenn sie dann redundanzfrei modelliert worden sind, dann tut man hinterher Redundanz hinzufügen, dass man nachträglich Performance kriegt. Und hier ist es also gerade andersrum. Hier tut man von vornherein mal vordefinieren, was man wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit im Zugriff haben will und die Daten alle entsprechend verhasht auf Platte legen und dort dann entsprechend verhasht vorgerechnete Aggregationen noch bestimmte Dimensionen, die man wahrscheinlich sowieso braucht, vorgerechnet auf Platte legen und dann kann man das Ganze noch ein bisschen dynamisieren. Das heißt, man guckt mal, was die Leute dann tatsächlich auswertet zum Schluss und nimmt das halt ins Vorrechnen mit auf. Und über diese Art und Weise kriege ich eben Data Warehouses, die mit sehr, sehr großen Datenmengen umgehen können und die trotzdem performant sind. Wie wertet man dann sowas aus? Da habe ich ein Beispiel dabei. Hoffe ich. Ich brauche Netz. Mal gucken, ob man das hat. Okay, ich muss Kassette wechseln. Ah, okay, das ist wunderbar. Wechsel du mal Kassette, ich brauche noch ein Beispiel. Achso, jetzt das erzähle ich nachher. Jetzt ist es wieder doof. Nein, das suche ich ja gar nicht. Schatzkeks. Ja, ich glaube. Mal gucken, ob man das hinkriegt. Ne? Ich nehme mal kurz eine Windows von daheim. Da müsste nämlich so ein Beispiel drauf haben. Profi. So, Dele. Müsste doch noch jetzt rumliegen. Bitte? Was hat Seite? Wie war das nochmal? Ich glaube, ich brauche irgendwie so Exploder-Fenster oder so. So war das, glaube ich, gell? Ja, genau. Und dann ist hier Olaf-Beispiel, genau. Wunderbar. Ha, wie das alles wieder klappt, wie wenn ich es vorbereitet hätte. Gott, das auch auf. Irgendwann, später. Ach so, toll, gleich wieder. Okay. Mein Pony ist schon ein bisschen alt und träge. Ja, durch einen SSH-Tunnel, wenn es recht ist. Das ist mein Vertrauen in RDP. Ah, okay, das wird aber drüber, oder? Du, so scheiße ist RDP Guide. Obwohl es von Microsoft ist. Okay. Also da haben wir dann so ein Beispiel. Das ist mein Blindbeispiel für so, was ist ein Data Warehouse und wie fühlt sich dann sowas an. Und zwar, das ist übrigens die Software, mit der mir dann solche Auswertungen aus Data Warehouses tatsächlich macht. Das ist eine Funktion von der Software, die vielleicht der eine oder andere noch nicht kennt. Die hier mal auf jeden Fall. Also ich habe hier mal so irgendwelche Beispieldaten drin, dass ich jetzt nicht online in ein Data Warehouse zugreifen muss. Also hier liegen einfach so ein paar Cubes aus der Slice mal rum. Große Worte für kleine Dinge, hochredundante Daten. Im Vertriebsgebiet Süd hat Kunde Meier eben, jetzt kommt tatsächlich nochmal meine Datei, wie toll. Hat Produktgruppe Obst und Produkt Banane und Verkäufer Schmidt von Umsatz gemacht. Das ist ein Klassiker. Anwendung für Data Warehouses, die kommt jetzt eher so aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Und dann erstellt man darüber eben eine sogenannte Pivot-Tabelle. Das ist eine Funktion, die Excel übrigens mitbringt. Bei SAP kostet sie, glaube ich, ein geringfügiger, sechsstelliger Aufpreis. Man kann aber mit der Funktion auch bei SAP, also ich sag's jetzt nicht mehr. Okay, egal. Funktioniert dann in etwa so, also ich kann das sagen als Benutzer, ich kann da eben in die Mitte ziehen, so schmeiße ich so meine Meshes rein und außenrum habe ich so meine Dimensions oder wie in dem Fall oben. Und dann kann ich mit meinen Meshes und meinen Dimensions eben so ein bisschen rumspielen und kann die Daten jeweils wieder aggregieren lassen und kann mir hier Aggregation auswählen. Hier schon mal Summe von Umsatz gewählt. Hier gibt es dann eben Anzahl, Mittelwert, Maximum, Produkt und was weiß ich, was sind alles. Und dann habe ich hier sogenannte Feldliste. Moment. Und die habe ich halt, weil irgendjemand so Slice definiert hat. Und das sind jetzt halt die Dinge, die es in der Slice gibt. Ups. Okay, so toll ist RDP doch nicht. Moment. Rüber, rück. Wo ist jetzt meine Drecksfeldliste hin? Will ich es wissen? Hier ist sie. Okay. Und dann kann man eben in so einer, was ich hier mache, das ist eine Technik, die heißt OLAP, Online Analytical Processing, heißt das. Und dann nehme ich halt so ein Ding und schmeiße es irgendwo hin. Wenn es halt ein Mesher ist, schmeiße es in die Mitte. Und wenn es ein Dimension ist, schmeiße es nach links oder rechts. Und dann habe ich halt die Auswertung in der Richtung. Und wenn mir jetzt halt heute, blub, oh na, wenn mir halt heute nur das Vertriebsgebiet Nord interessiert, dann sind halt nur noch die Daten drauf. Also so in etwa funktioniert sowas. Das fühlt sich also recht griffig an. Und das Lustige ist, das geht jetzt sowohl über Aggregations und wenn man es richtig anlegt, geht es halt sogar bis aufs Item runter. Und mit solchen Möglichkeiten kann ich halt, also beim Item sollte man dann spätestens hierarchische Aggregation einführen, Anzahl vielleicht, und dann sonst wird es nämlich arg albern. Und mit solchen Möglichkeiten habe ich halt sehr einfache Auswertungsmöglichkeiten und das kann man halt mit jedem Data Warehouse so machen. Und wenn das Data Warehouse dahinter geeignet, redundant angelegt ist für die Dimensionen, die ich benutze, dann geht das auch in der Geschwindigkeit. Also ist doch recht brauchbar dann, oder? Kann man sagen. Und dann kann man eben mit solche Zahlen umgehen. Kann man das lesen dahinter? So zeigst du, okay. Übrigens, OpenOffice.org hat jetzt auch diese Funktion und ich habe es in der 6.2er-Version und ich bin immer noch dazu gekommen, es zu probieren. Also noch zeige ich es mit Microsoft. Aber bei OpenOffice gibt es halt erst seit der 2er-Version. Okay, und das kann man zum Beispiel im Data Warehouse, das wir in unserem Tracking-System erstellen, kann man das dann halt über Excel auswerten. Finde ich eigentlich recht praktisch. Also nicht so, wie man Excel halt klassischerweise macht, sondern Excel als OLAP-Client hat. Mit klassischer Excel dann mit herkömmlicher Tabellenkalkulation hätte ich herzlich wenig zu tun. Ach ja, vielleicht hätte ich es gleich zu schnell zumachen brauchen. Sondern nur zur Info, das geht natürlich auch grafisch. Loop. Microsoft-Werbung geht weiter. Ah, nein, ich habe OpenOffice ja schon erwähnt. Also das kann man dann ganz genauso gut so machen. Indem man da wieder das gleiche Spiel hat und da halt zuordnen kann, welche Dimensions und was man gerade in der Messe haben will und dann hat man halt die Übersicht darüber. Und ich sag mal, also das geht genauso einfach, dass man da halt hin und her das Zeug schmeißt und Verkäufer mal oben rüber oder nur der Verkäufer blub oder was weiß ich. Blindbeispiel, ich weiß. Und über RDP jetzt durch SSA hier als Gastzugang langsam, ich gebe es ja zu. Also so, auf die Art und Weise kann man eben mit solchen Datenmengen umgehen und sich da kurz mal überblicksmäßig, statistikmäßig die Informationen rausziehen, die einen momentan in dem Bereich gerade interessiert. Und man kann das eben bis aufs Profil runterkriegen. Also es ist durchaus technisch machbar, solche Datenmengen völlig problemlos zum Verarbeiten. Das ist bloß ein Märchen, das sei ein Problem, oder ein Märchen von Leuten, die gerne Festplatte und große Rechner und SAP verkaufen oder so. Nee. Ach ja, ich wollte es ja nicht mehr. Okay, egal. Also bloß so zur Info, wieso es funktioniert. Sollte tot sein. Also mit solchen Technologien geht man halt hin und was man dann zusätzlich halt noch hat, ist eben die berühmte Geocodierung. Also ich habe dann einfach noch als Measure mit drin oder als Dimension mit drin, da kann man auch ein bisschen damit spielen. Es gibt da Dinge, die sind sowohl als Mesh als auch der Menschen geeignet. Es sind geokodierte Daten, also auf gut Deutsch Position zum Beispiel oder Bereich. Und da kann man ja auch sich schöne Hierarchie ausdenken und auf die Art und Weise kann man eben auch im Data Warehouse dann geografisch arbeiten oder man verwendet eben Mapping. Okay, schöner Übergang ins Thema. Oder gibt es zu diesem Data Warehouse-Thema irgendwelche Frage, außer, hä? War es relativ klar oder soll ich da irgendwo ins Detail gehen? Es gibt dann nur die Leute, die definieren ROLAP als relationales OLAP und so. Ja, okay. Also es gibt sehr unterschiedliche Definitionen dafür. Also ich würde Data Warehouse, ich verstehe unter einem Data Warehouse ein großes Data Mart und unter einem Data Warehouse oder Data Mart verstehe ich halt mal Implementierung von einer multidimensionalen Datenbank. Ja, genau. Aber spätestens seit Oracle 10G ist es jetzt so wirklich different, weil ich da in meiner relationalen Datenbank dann so hübsche multidimensionale Datenbank implementiert habe. Die kann ich auch mit SQL abfragen. Also wenn ich es halt relational mache, performt es auch und stecke. Das ist halt das Problem. OLAP Engine, die ist bei Excel dabei. Okay. Ja, also... Ja, kenne ich alles, klar. Also mir ist es einfach zu teuer. Okay. Ist klar zum Sagen. Du kannst kennst du Microsoft Query in Excel? Ja. Da ist die OLAP Engine drin, um genau zu sein. Query liefert dir die Möglichkeit, eigene Slices zu definieren und du kannst sie sowohl aus multidimensionalen Datenbanken als auch aus relationalen Datenbanken zusammen in Meta-Slices fassen und kannst da ein Cube auf Platte rechnen. Übrigens, das kannst du auch gleich noch und dann kannst du mit Excel drauf rumwursteln. Also.
Ja, weil ich auch so in die Richtung da, Analysis Service oder
ja, also mir ist das einfach zu teuer, das Zeug. Du wüsstest wozu. Ja, klar. Ja, ich mache es in der Firma. Aber man soll vielleicht dazu sagen, wir haben ein ASP-Geschäftsmodell, das heißt, ich muss gucken, dass ich hinten mit Lizenzkosten spare. Ja, jetzt hast du es verraten. Okay, ist ein Geburtsfehler, gibt's zu. Egal. Nächstes Thema, Mapping. Mapping. Ah, das erinnert mich gerade, ich wollte mal so eine blöde Engine fertig hacken. Ich habe nicht mal angefangen, okay. Egal. Vergiss es. Lass mal das lieber. Okay, Postgres lassen wir nicht weg. Also, wir sind beim Thema Mapping. Was ist Mapping? Ja, irgendwie muss man jetzt dann das Zeug auf Landkarte kriegen und da gibt es halt verschiedene Methoden. Da gibt es so die einfache Methode. Harness kennen wir halt der Landkarte rein und dann tun wir da ein X drauf malen, wo was ist. Das ist so die Grundlage alles elektronischen Mappings und das ist im Übrigen, vielleicht hat es der eine oder andere kürzlich auf heise.de gelesen, dieses tolle Open Source Mapping Fraunhofer Projekt. War, glaube ich, vor 2 Tagen auf heise.de. Ganz multiprima, das ist von dieser Güte. By the way, einfach mal angucken, man sieht es immer ganz genau, man zoomt ein bisschen in die Karte rein und irgendwann kriegt die Pixel. Dann weiß man, wie die Technologie funktioniert, aber gut. Lassen wir das mal weg. Also wenn ich Mapping sage, meine ich jetzt weniger so diese Qualität, sondern eher die Qualität, dass sie halt ein ordentliches Geoinformationssystem haben. Da bin ich mal so frech und verweise auf den Vortrag von Schabi, der über Geoinformationssysteme mit Sicherheit ein bisschen Plan hat schon, könnte auch damit zusammenhängen, dass er es jeden Tag macht. Fast jeden Tag. Manchmal mache ich auch was anderes. Okay, also... ja, okay. Also, ich glaube, Schabi hat inzwischen Schreibrechte auf dem Postgres-CVS. Das ist nicht mal zu blöd, war er da und selber zum Pflegen. Okay. Geoinformationssysteme, also wie gesagt, Vortrag Schabi in der Not halt auf Video, der ist auf Video da, oder? Kann man saugen? Ja, okay, dann sage ich jetzt nicht so viel dazu, kann man ja saugen, ist sicher kein schlechter Vortrag. Da gibt es eben so einen Standard, noch zur Erinnerung, so, da war noch was auf dem Shopify-Vortrag, der hat da ziemlich viel Zeug erzählt, aber es gibt eben so einen Standard, das ist eben OpenGIS, da versuchen Leute zu normieren, was ist so ein Geoinformationssystem, und da gibt es eben die klassische Implementierungen davon, preislich sehr nahe beieinander, Oracle und PostGIS natürlich, und auch von der Zugänglichkeit des Quellcodes, nämlich auf der anderen Seite der Medaille. Wir machen PostGIS. Okay, egal. Und das sind also Geoinformationssysteme, ist aber erst die halbe Miete, weil so Geoinformationssystem ist mehr oder minder halt eine Datenbank, wo ich dann mal sowas rauskopiert vorher aus unserer Applikation, wo ich halt irgendwie so komisches Geozeugs definiert habe in irgendwelche merkwürdige Koordinatensysteme, in irgendwelche noch merkwürdigere, ihr erinnert euch, das mit der Drehellipsoide, Nullpunkt, Platte und Zeug und so. Und dann gibt es irgendwie sowas Komisches und viel netter ist halt, das sieht halt nicht so aus, sondern das sieht halt vielleicht eher so aus, oder? Wäre schöner. Und damit das halt so aussieht und nicht so aussieht, braucht man halt noch so einen Zwischenschritt und das ist eben die Möglichkeit einer Kartierung. Und da geht es halt um Folgendes, dass man halt solche Landkarten malt, sage ich mal, wo man dann halt so einzeichnet, was man da so für Tracked Items hat und wo man dann halt so einzeichnet nur irgendwelche Punkte, so sogenannte POIs, Point of Interest oder irgendwie sowas. Und dann malt man das Ganze in der Landkarte und kann da hat dann noch Werkzeuge und kann draufklicken und was weiß ich was und dann ist das Ganze irgendwie viel mehr sexy, oder? Und natürlich muss man da Auswahl treffen, was man da so, die Karte könnt ihr ja nicht online zeigen, na ist egal. Lassen wir die Produktwerbung mal weg, ihren überall unseren Firmennamen wegschnitten, also keine Panik. Und diese Technologie, da gibt es eben verschiedene Mapping-Technologien, also wie gesagt, die einfachste, ich kaufe mir eine Landkarte auf Papier, scanne sie ein und mal X drauf und etwas ausgefuchster, eher halt irgendeine Möglichkeit, wie irgendwelche Kartenprojektionen machen kann, von diesem lustigen Planet hier, erinnert euch, Kartoffel und Papierabbildung und so, ist ganz so einfach. Und dann gibt es halt wiederum verschiedene Technologien. Wir arbeiten mit der Technologie vergleichbar zu dem, was halt Google Maps macht. Vielleicht mal gehört, das ist so dieses Ajax-Zeug, heißt wie Putzmittel, schmeckt aber ähnlich gut. Schon mal gehört, das ist die prachtvolle Idee, dass man, wenn HTML schon scheiße ist, um grafische Benutzeroberfläche zu machen, dass man dann extrem langsame schlecht implementierte und untaugliche Skriptsprache wie JavaScript nimmt und dann da dabei nur ein bisschen zusätzliche Bloat erzeugt, indem man so durch ein HTTP-Socket XML durch hin und her rechnet und auf mindestens einer Seite davon mit einem DOM-Tree. Also das ist halt die Idee, ich meine, irgendwie, es gibt Dual-Core-CPUs und irgendwie muss man auch die zweite Core wenigstens mal auf 1% bringen, oder? Und das ist halt die Idee, deshalb gibt es Technologie namens Ajax und aus dem Grund haben wir uns die ausgesucht. Also der wahre Grund ist das Deployment-Problem, weshalb wir sie uns ausgesucht haben, weshalb man ähnliche Schwachsinn da macht wie eben Google Maps von der Technologie her, weil die andere Mapping-Technologie halt meistens auf irgendein Plugin-Konzept setzt. Also ActiveX als Plugin wollte ich jetzt nicht, weil da gibt es dann immer nur eine Browse und das ist gerade die ich nicht will. Und Java geht zwar inzwischen einigermaßen gut, aber dann hat die Kunde wieder irgendein verhobenes Windows und der Bill ist ja ein bisschen eklig, war er jetzt bei Sun, der installiert da kurz Java mir ab Werk drauf. Und dann kriege ich halt das Problem, dass mein Kunde zuerst mal Java implementieren muss, drauf installieren muss, also den Rechner platt mache, die Personal Firewall neu installieren und so. Und um mir halt diesen ganzen Scheiß zu sparen, haben wir uns halt entschieden, dass man halt diese Perversion von Ajax macht. Okay, also es ist eine der gängigeren oder der moderneren Mapping-Technologie, aber jetzt nicht, weil die Technologie besonders toll wäre, sondern einfach, weil sie ja kein Deployment-Problem hat. Und es gibt halt andere Mapping-Technologien, wie zum Beispiel Java-Applets oder ActiveX-Controls, die das Ganze dann so in Form einer richtigen GUI, nicht einer behinderten GUI wie Ajax, macht. Sowas kann man auch machen. Aber irgendwie brauche ich natürlich jetzt eine grafische Benutzeroberfläche, muss da irgendwie meine Karte draufmalen, oder? So in etwa funktioniert das. Okay, und dann sollte das Ganze noch schön interaktiv sein. Im Idealfall hat es noch irgendeine Projektion, Wobei die Projektion bis vor kurzem oder ich glaube sogar im Produktivsystem zu meiner Schande momentan bei uns glaube noch GPS-Koordinaten lautet. Und man kann natürlich beliebige Projektionen machen und das, was er da übrigens ans Hintergrundbild seht, ist selber gemalt. Das ist auch ganz nett, also aus dem Nähkästchen. Es gibt so das Landsat-Projekt von der NASA und das sind die, wo Google ihre Satellitendaten auch einkauft. Und da wir am Anfang einfach die Kohle tun, um jetzt Satellitendaten beim Landsat-Projekt zu kaufen, nehmen wir die Daten, die die kostenlos rausrücken. Und die Amis sind da sehr freundlich. Man kriegt nämlich beim Landsat-Projekt Höhedaten auf einen Quadratkilometer. Hallo? Z-Koordinate. Und über die Art und Weise haben wir halt so ein Malprogramm für Hintergrundkacheln gemacht, dass es halt ein bisschen lustiger aussieht. Okay, also irgendwie muss ich die Daten noch zusammenmappen und das Thema Mapping ist jetzt natürlich auch schon wieder ein weiter Bereich, ich weiß. Zeitlich liege ich gerade noch. Okay, wunderbar. Mapping heißt dann natürlich auch irgendwie so Diagramme und Maps zu kombinieren. Wir springen jetzt mal alles. Okay, gehen wir weiter. Und das letzte eben, über was ich hier reden will, das ist eben das sogenannte Profiling. Also wir haben jetzt gesehen, so aus dem Data Warehouse-Bereich, da geht es hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich auf Statistiken. Und manchmal geht es halt nicht nur um Statistik, sondern das geht sowohl im Bereich vom Fahrzeugtracking, kenne ich Projekte fürs Profiling, insbesondere eben Fleetboard von Daimler Chrysler, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen was sagt, ist ein Profiling-Projekt für Daimler Chrysler LKWs. Hat folgende Grundidee: Daimler Chrysler verbaut als einziger großer LKW-Hersteller Reihenmotoren statt V-Motoren und Reihenmotoren muss man mit weniger Umdrehungen fahren und da die Fahrer aber alle sonst nur V-Motoren gewöhnt sind, tappen sie beim Daimler halt auch kräftig auf die Tube und verbraucht viel mehr Sprit, als es eigentlich sein müsste mit diesen Daimler-Motoren. Deshalb ist der Daimler auf die geniale Idee gekommen: Man könnte das Problem nicht dadurch lösen, dass man Fahrmotoren baut oder dass man den Fahrer Bescheid sagt, sondern man macht Fahrer-Bescheid-Sags-Tracking-Fahrzeug-Profiling-System. Das hat folgende Grundidee: Man macht überall so elektronische Pätze ins Fahrzeug und die elektronische Pätze verschickt ihre Daten von jedem Fahrzeug jeweils an eine zentrale Stelle im Fuhrunternehmen. Und in dem Fuhrunternehmen, das ist das Positive an Fleetboard, das einzig Positive, was ich bis jetzt feststellen konnte, gibt es einen extra Arbeitsplatz. Das ist der neue Job Description, das ist der Fleetboard Manager. Und der Fleetboard Manager macht Folgendes: Der tut auswerte und sieht, aha, die haben alle mal wieder fest auf die Tube gedrückt und dann organisiert er Fahrerschulungen. Warum man die Fahrerschulung nicht gleich organisiert, habe ich nicht verstanden, aber man profilt halt das Fahrverhalten im Fahrzeug und das Fahrzeug, den Fahrzeugstatus und zieht dann da ran eben Fahrerschulungen auf. Aus irgendeinem Grund soll es eine gute Idee sein, weiß nicht, ob es Daimler selber noch findet, weil soweit die gehört haben, verkauft sich das Zeug nicht. Mir völlig unverständlich, warum nicht? Okay, egal. Also es gibt auch Profiling für Fahrzeuge und leider ist Profiling sonst eher ein relativ negativ besetztes Thema, weil es gibt eben hauptsächlich auch Profiling für Personen. Da kommen jetzt in das sozial eher schwierige Bereich. Ich habe vielleicht noch auch noch ein Beispiel, wo es Profiling nicht nur für Personen gibt und es ist trotzdem ein bisschen schwierig. Okay. Also was ist Profiling? Das sind Ansammler von Informationen pro Item, das heißt also bei Personentracking halt pro Person, also pro Nase und jeder, der hier sitzt, übrigens über den existieren solche Profile, außer ihr habt noch nie bei irgendeiner Hotline von einem Großunternehmen angerufen. Wer hat das noch nie getan in seinem Leben? Wirklich? Super, also ihr seid in den Profiling-Systemen nicht erfasst, das ist schon mal gut. Also zumindest da, ihr habt auch noch nie bei der Telekom angerufen, oder? Nicht? Nie bei Vodafone? Out. Wunderbar, ihr habt da bei Quelle nichts bestellt? Zumindest telefonisch. Perfekt, lasst es. Okay. Warum ist das so wichtig? Weil beim Profilieren wird eben, also es ist heute gang und gäbe, vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn er dann bei der Hotline mal wieder anruft oder bei der Bestellhotline oder was weiß ich. Und da ist man so ewig in der Warteschleife. Vielleicht hat es der eine oder andere mal erlebt. bis dann endlich jemand rankommt. Also bei mir ist das immer so, ich habe also wirklich schlechte Profile. Das ist meistens, wenn ich bei der Telekom anrufe, dann rege ich mich auf. Das ist berufsbedingt. Also heute war es zum Beispiel so, heute war auf einmal mein Telefon und meine Internet-DSL-Leitung gleichzeitig tot. Und dann habe ich auf einem anderen Telefon bei der Telekom angerufen und dann haben die mich mit einem Servicetechniker vor Ort insgesamt, glaube ich, viermal verbunden oder so, bis ich dann bei dem war. Und der hat mir erklärt, ja, das liegt daran, dass er meine Leitung gerade abgeschaltet hat. Und dann habe ich gefragt, warum er sie abgeschaltet hat. Also es ist nur die Telekom-Story des Tages, gell, ich erzähle jetzt nicht alle. Keine Panik, weil dann hockt mir ja morgen noch hier. Und dann habe ich gefragt, warum er die bitte abgeschaltet hat. Und dann hat er gemeint, ja, ich hätte doch am 6. diesen Monats einen Servicefall gemeldet. Der übrigens nichts zum Durchhit hat mit meiner Leitung. Und dann habe ich ihn gefragt, was denn das jetzt mit diesem Servicefall, den ich vor einer Woche gemeldet habe, zum Durchhit hat. Und dann hat er gemeint, ja, er hat gemeint, da misst er mal meine Leitung und deshalb schaltet er die halt kurz ab. Okay, also das sind so Möglichkeiten, weshalb die Profile, die über mich erstellt sind, insbesondere beim Rosa.at wahrscheinlich nicht so toll sind, wobei ich dann auch wieder einen Vorteil habe im Profilieren, nämlich ich habe da tatsächlich TDSL Business gewählt, weil es billiger war als die Online. Dafür habe ich jetzt keinen News-Server. Weil die Telekom kriegt sich auf die Reihe News-Server als Internet-Provider.
Haben Sie jetzt die Online
wieder gekauft? Okay, egal. Lassen wir das lieber weg mit der Telekom, sonst wird es halt nicht mehr fertig. Also deshalb, weil ich ja Businesskunde bin, dauert es dann wieder bloß viermal verbinden und 20 Mal warten und so und nicht 200 Mal warten. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass manche Kunden bei solchen Großunternehmen überhaupt nicht mehr einen menschlichen Ansprechpartner kriegen, sondern grundsätzlich nur noch an der Automat abgeschoben wird. Und das liegt eben am Profiling. Wenn ich halt zu viel Informationen rausgekriegt habe, wenn ich halt immer bloß den Scheiß kaufe, das, was man eigentlich loswerden will, und wenn ich halt nie die tolle Sache kaufe, und wenn ich zum Beispiel am Telefon pumpig bin und solche Sachen, dann kommt das alles in mein Personenprofil und dann tut das der Automat, mit dem die Telefonanlage heute eigentlich immer versehen ist, automatisch meine Bewertung nehmen und wenn halt jemand mit einer höheren Bewertung als ich in der Warteschlange ist, kommt der nach vorne. Das ist also jetzt schon so in jedem gängigen Callcenter, in jedem gängigen Großunternehmen und so weiter implementiert. Kein Scherz. Und das ist halt Profiling, gehört so auch ein bisschen in den Tracking-Bereich. Wenn man die Daten dann noch ein bisschen kombiniert, würde ich sagen, ich weiß nicht, was noch fehlt, ist, dass es die Ämter anfängt. Da hat man ja manchmal das Gefühl, die machen das seit 30 Jahren schon. Ja, okay. Also, das sind so Möglichkeiten, die dann eher negativ besetzt sind, würde ich sagen. Das Ganze geht aber leider weiter. Ich sag mal, wenn ich mir so anschaue, wie sich manche Politiker Polizeiarbeit vorstellen, wird es mir relativ schlecht, weil die Polizei halt und auch die Geheimdienste, die stehen natürlich grundsätzlich immer wieder streit, weil zu einer Seite soll die Polizei Verbrecher aufklären und die Geheimdienste Informationen liefern, dass man welche verhindern kann möglichst. Und den Job können sie halt bloß machen, wenn sie ein gewisses Mindestmaß an Überwachungstechnik benutzen dürfen, in wohldefinierte Fälle. Und auf der anderen Seite geht man da halt immer die Gefahr ein, dass überwacht wird und aufzeichnet und profiliert, wo es halt besser nicht sein sollte, wenn man freiheitlichen Rechtsstaat behalten will und keinen Polizeistaat möchte. Und das ist beim Thema Profiling natürlich inzwischen auch ein heißes Eisen, weil natürlich solche Dinge wie Telekommunikationsvorratsdatenspeicherung ein Teil vom Profiling sind, ohne jeden Zweifel. Und weil auch sehr viele andere Dinge, also alles, was irgendwie auf Vorrat gespeichert wird oder alles, was irgendwie in Datenbanken rumlungert, die dann irgendwo, also ich sag mal, diese Fluginformationsaufzeichnungsaktion von den Amis finde ich da zum Beispiel wenig lustig, wo man dann speichert und dann auch an die amerikanischen Dienste übermittelt, wer in welchem Flugzeug sitzt und dann beliebig viele Informationen und Metainformationen dazu mitspeichert und das Ganze ist dubios und nicht zu erkennen, dass solche Dinge finde ich dann relativ madig, weil man natürlich in den Bereich kommt, dass man über ein sauberes Profiling Möglichkeit, als normaler Bürger gegenüber dem Staat oder als normaler Kunde gegenüber dem Großunternehmen, wo die beiden Dinge durchaus als gleichwertig höchst brandgefährlich sehe, Möglichkeiten verliert. Also zum Beispiel finde ich es im Payback-Projekt finde ich es immer nur am dubiosesten, warum da private Krankenversicherungen bei Payback Mitglied sind und warum die Krankenversicherung erfahren darf, wenn ich Schokolade oder Zigarette in der Tankstelle kaufe und wo und wann und wie viel. Also solche Dinge finde ich halt sehr merkwürdig. Also ich weiß gar nicht, ob die Großunternehmer und die Staaten sich da an Gefahr momentan viel schenken. Momentan würde ich mal sagen, sind beide Gefahren etwa gleich groß. Ich kenne das Problem mehr der Staaten. Staaten haben immer so die Eigenschaft, dass sie mit guten Ideen gegründet werden, fast egal welche Sorte Staat. Und Staaten haben aber auch immer als die Eigenschaft, dass sie sich als Bürokratie ganz selbstständig machen. Und dass man immer höllisch aufpassen muss, dass der Staat da nicht irgendwo entartet und dass man den Staat, den man da gemacht hat, weil es vernünftig ist, einen Staat zu haben und wenn man einen braucht, dass der jetzt auf einmal selber zum Problem wird, statt zur Hilfe. Und das ist halt bei Staaten so, und ich kann da nur mit Churchill sagen, Demokratie ist das schlechteste aller Staatssysteme, mit Ausnahme aller anderen Systeme, die von Zeit zu Zeit versucht worden sind. Es ist natürlich eine unvollständige Kontrolle und sie funktioniert nicht richtig und dann hat man eben hin und wieder auch Interessenswiderstreit und hin und wieder auch berechtigt, auch, ich sag mal, von Polizei- und Geheimdienstseite berechtigt. Also was ich zum Beispiel ziemlich schräg fand, ist, dass die BND-Leute, die in Bagdad waren, kurz vor dem amerikanischen Angriff, dass das irgendeinen Wirbel in der Presse gegeben hat. Also die schreibt manchmal wirklich einen Scheiß. Weil, hallo, wenn da der BND it gewesen wäre, dann hätte ich mich fragen, wozu ich da das Geld zahle. Also, ich weiß auch nicht, ich meine, wann soll das denn bitte wo sein? Also, es gibt da, also man muss da immer ein bisschen abwägen, in welche Richtung das geht. Aber momentan würde ich sagen, gibt es eben hauptsächlich in der EU riesen Probleme in Sache Vorratsdatenspeicherung, Profiling bis auf Personen runter und Dinge, wo Personen profiliert werden. Ich glaube, da ist spätestens dann die Grenze überschritten, die nicht im Verdacht steht, an irgendwelche Verbrechen beteiligt zu sein. Also man muss schon unterscheiden zwischen, es gibt einen richterlichen Beschluss für eine Abhörmaßnahme, weil hier geht es um ein Verbrechen, das aufklärt werden muss. Ich finde, dann gibt es gar keine Diskussion mehr, dass es Möglichkeiten geben muss, diese Abhörmaßnahme durchzuführen. Aber es gibt halt auch immer mehr, dass das ohne richterlichen Beschluss geht. So fängt es an, zum Schluss wird gespeichert. Und dann kommen wir halt in einen Bereich, wo es momentan mir ganz ungemütlich wird, in der EU, besonders höchstens nur in den USA oder in China mehr. Und naja, okay, also das Thema Profiling ist sehr gefährliche Sache und die Sache hängt da damit übrigens zusammen, das ist Profiling im Großen, das sogenannte Network Exploring, da geht es um Folgendes, da geht es eben darum, wenn ich solche Metadaten über Kommunikation habe, kann ich natürlich feststellen, wer mit wem telefoniert hat und dann kann ich aber feststellen, wer mit wem spricht und wie viel. Dann weiß ich ja, wer wen wie genau kennt. Und da kriegt man übrigens auch wirtschaftlich, ist das sehr interessant, kriegt man wirtschaftlich auch sehr interessante Informationen raus. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eigene oder andere das OpenBC-Projekt. Vielleicht mal davon gehört. Ja. Also, was ich aus meiner Sicht davon halte, kann ich ja kurz sagen. Für mich sind alle Leute, die da mitmachen, sind entweder doofe oder unwissend oder sind drauf reingefallen. Also, ich möchte, dass jeder über Google rausfinden kann, wer meine Geschäftskontakte sind. Ah, okay, soll ich es aufmachen?
Ja, mach doch.
Ja, in der Netz. Ja, in der Netz. Okay, es gibt ein paar Leute, die kennen es nicht, okay. Das ist so das Gegenteil, das ist ein Tracking-System der besonderen Art, nämlich für Freiwillige. Okay, das ist also die Idee, ich kann hier in einer öffentlich zugänglichen Plattform eingeben, wen ich alles kenne und mit wem ich zum Duhen, mit wem ich zusammen schaffe. Und dann kann ich nur eingeben, was sie alles macht. Das Ganze ist natürlich als Werbeplattform für die Person gedacht, eben für das sogenannte Networking. Und umgekehrt, ganz ehrlich, ich gebe jetzt mal zu meiner Schande zu, ich bin ja zur Hälfte auf der Hacker-Seite und zur anderen Hälfte mache ich auch Business. Und da ich so gespaltene Persönlichkeit bin, also ähnlich wie beim Batman, der ich mag OpenBC furchtbar gerne, aber zum was eintragen und zum gucken, weil Weil, wenn ihr einen neuen Geschäftspartner kriegt oder jemand bei mir anklopft, kann ich halt von vornherein gleich rausfinden, was der macht, was der früher gemacht hat, wen der kennt, mit wem der zusammengearbeitet hat, mit wem er jetzt zusammengearbeitet, und dass ich meistens die Ecke, über die das reinkommt, und kann bewerten, in etwa, worauf das wohl rauslaufen wird, also Konkurrenzscreening und ähnliche Dinge, da ist man dann doch deutlich weniger anfällig dagegen, zum Beispiel, wenn die Leute so doof sind. Und man gibt hier also irgendeinen Namen ein und gibt hier ein site:// openbc.com und dann, oder nimmt eine andere Suchmaschine, Werbung Ende. Und dann wird man feststellen, dass OpenBC auch noch so freundlich ist, dass man sich gar nicht anmelden muss, sondern auch alle indexierte Seiten, die man nur mit Anmeldung kriegt, sind aber trotzdem bei Google indexiert. Früher, als ich das noch nicht wusste, habe ich es immer so umständlich gemacht, dass ich bei mailinator.com Mailadresse angelegt habe und mich unter einem falschen Namen angemeldet. Das mache ich seither nicht mehr. Okay? Also wer gern veröffentlichen möchte, mit wem er es geschäftlich überall zum Tun hat, wen er kennt und ja, mit wem er zusammenarbeitet und mit wem er zusammengearbeitet hat und wo er früher gearbeitet hat, wo er jetzt arbeitet und so weiter, der kann es auf openbc.com veröffentlichen. Sogar, ich glaube, kostenlos veröffentlichen, muss Geld dafür zahlen, oder? Oder kostet das Geld? Ja, ist super. Ja, es kostet schon, ja. Aber es bringt aber auch was. Also ich finde es gut, wie gesagt. Okay. Also, ist übrigens auch für die Polizeiarbeit, ich weiß, keine Polizisten anwesend, du bist leider nur Ex-Polizist, zählt shit. Also auch für die Polizeiarbeit finde ich es heute hochspannend. Stell dir vor, du klärst im Wirtschaftsbericht was auf und derjenige hört sich auf OpenBC eintragen. Das ist schon perfekt, oder? So, wenn du mal überlegst, wie viel Recherchearbeit du eigentlich leisten müsstest, bis du das alles zusammen hast, wenn der alles kennt, mit wem der welche Deals gemacht hat. Und da kriegst du es auf dem Silbertablett serviert. Okay, es ist also ein Tracking-System der besonderen Art für Freiwillige.
Weißt du ungefähr, wie viel Prozent der Bevölkerung sich da angemeldet haben?
Also das weiß ich nicht neu. Aber sie haben anscheinend eine sechsstellige Anzahl Nutzer. Das glaube ich. Es sind Leute, die gern so aussehen würdet, wie als hätten sie eine Schlüsselposition. Das ist eher so das Problem. Und die richtig interessante Zeit, Leute finde ich in OpenBC leider meistens nichts. Man muss auf andere Kanäle gucken. Das ist ein bisschen blöd. Also es ist eher so diese Arche 2.
Okay. Volker?
Ja?
Wie sieht es aus mit Unterschriften bei OpenPGP-Schlüsseln? Was sagst du dazu?
Nicht ganz dasselbe Thema, ist natürlich ein Tracking-System, ohne jeden Zweifel. Halt die momentan verharmlos so selten, wie es genutzt wird. Also bringt euch momentan noch gar nichts, auf die Keysauber zu gucken. Ja? Ja, aber die nimmst du aus dem Usenet oder sonst woher. Ja, weißt du, das gilt, glaube ich, für jede veröffentlichte E-Mail-Adresse auf diesem Planeten, oder? Hat das wirklich 3 Tage dort? Bei mir ist es 2 Tage, ja. Ja, unglaublich. Okay, nochmal eine Frage. Erklär nochmal was vielleicht zur OpenPGP. Halt ihr auch deshalb verharmloser, weil das meistens Leute sind, die sich auf technischer Seite kennen. Ist ja ganz so interessant wie Business. In diesem Bereich. Okay, vielleicht nur ein freiwilliges Tracking-System für Techniker, kennt ihr SourceForge? Das ist OpenBC für Techies. Welche
Themen müssen da nicht unbedingt bekannt sein, sondern schon Leute, die man vielleicht auch mal bei der Designing gar nicht drauf
hat? Also mal ganz ehrlich, Jürgen. Es gibt einige Leute, die gehen auf Keysizing-Partys und andere Leute spielen Bingo und die Beutegruppe sind wahrscheinlich eine große Schnittmenge. Aber du ahnst, was mich davor zum Beispiel abhält. Okay, man kann ja nebenher im Netz rumhängen. Aber dann verpasst man es immer, oder? Egal. Okay. Ja, wo waren wir jetzt? Egal. Also, in dem Bereich Network Exploring ist eigentlich für Personen besonders Interessant. Filmen wir die eigentlich noch? Ja, okay. Okay. Hier schafft es auch eine Menge Transparenz und da wollt ihr nochmal ein Beispiel bringen, das ist jetzt dann nochmal auf der Kamera nicht mehr drauf. Ja. Mit Office. Aha.
In Amerika haben diverse Campusbibliotheken das auch gemacht.
Ja, okay, wenn man das als weit bezeichnet.
Im Moment wird es, ja, also viele sind da so eingeklebt.
Also wozu muss ich wissen, wer welches Exemplar wann hatte? Reicht es, wenn ich weiß, wer es gerade im Moment ausgeliehen hat? Dass ich es wieder kriege?
Die Entscheidung geht so, du nimmst alle starke Bücher, die du ausleihen willst, legst sie irgendwo auf die Theke.
Ah, das hat schneller geht wie mit...
Und gehst raus. Und ohne Personal.
Also so ist es, wie das gesagt wurde.
Wie tun sie die da drauf buchen? Wie tun sie die identifizieren? Also wie tun sie dich dann identifizieren?
Das ist die Frage. Wahrscheinlich habe ich dann eine Auen-RFID-Karte oder so. Nee, also im Moment die bereiten es gerade vor und es wird irgendwann mal realisiert. Im Moment habe ich meine Karte mit einem Barcode drauf.
Also du hast ja da zwei Tracked-Items und die du zuordnen musst, das bist du und deine Bücher, oder?
Wahrscheinlich kriege ich
halt beide identifizieren.
Wahrscheinlich kriege ich auf meiner Kundenkarte oder Entleihausweis halt auch irgendwie ein RFID. Das bin ich nicht sicher, keine Ahnung.
Das sehe ich ehrlich gesagt kein Problem, weil die Informationen, wer wann welche Bücher auskriegen hat, haben sie eh schon.
Ja, klar.
Nicht die Informationen, wer wo mit welchen Büchern zu welchem Regal läuft, welches Buch rauszieht und wieder reinstellt. Ist die Frage, ob sie Scanner haben oder nicht.
Ja, das ist jetzt die Frage, ob sie Scanner haben.
Also ich vermute, dass das... Ich vermute, der Scanner ist halt irgendwo am Buchungstisch, wie bisher auch, wo ich meine Karte hinlege und dann meine Bücher nehme.
Also ich muss sagen, ich finde Bargeld eine wunderschöne Sache. Zu dieser ganzen Profilierungstechnik muss ich sagen, ich habe keine Kreditkarte und will keine, ich habe jetzt so eine dämliche EC-Karte, was natürlich irgendwie das gleiche ist in Sachen Identifizierung. Und die nutze ich rein geschäftlich und alles, was privat ist, ist Cash und ich würde es jedem empfehlen, dass ich so lange wie überhaupt möglich und in jeder Situation immer so zu handhaben.
Ich habe nochmal was auf so einer Geldkarte, die man auflädt.
Ja. Yeah.
Was ist da alles drauf? Ich meine, das passt überhaupt nicht zum Thema, aber...
Kannst du ein Mikro hintergeben, der Alex möchte was dazu sagen.
Da habe ich mich erst und letzte darüber informiert. Also es gibt sogenannte weiße Karten. Da gehst du zur Bank und sagst, ich hätte gerne so eine Karte und die wissen nicht, wer du bist. Dann geben die so eine Karte und sagst du so, und jetzt will ich da noch das Geld, legst Bar auf den Tisch, da draufladen, lädst es drauf, gehst du raus und dann bist du so safe wie bei Bargeld. Weiß keiner, wer du gerade bist, wenn du gerade bezahlst. Wenn du die Geldkarte aber verwendest in Kombination mit deiner EC-Karte, die du eh schon hast, dann hast du auf einem zweiten Weg eben deine Kartennummer oder deine Kontonummer oder was auch immer. Und es ist so, dass die Datenbanken getrennt sind im Moment. Und man könnte sie aber, und es gibt auch wieder so Gesetze, dass man zur Strafverfolgung und so weiter diese Daten zusammenführen könnte oder kann, um so rauszufinden, wer wann wo bezahlt hat mit der Geldkarte.
Soweit ich das weiß, wird aber auch für die weißen Karten sozusagen so eine Art Schattenkonto geführt und es sind ja auf der Karte immer die letzten 15 Buchungen, glaube ich, drauf zu irgendwelche Konsistenzprüfungen und so weiter. Also wenn man da sozusagen die Daten genügend beobachtet, kann man zumindest so eine weiße, sozusagen das Verhalten von so einer Karte sozusagen verfolgen und vielleicht durch irgendwelche Korrelationen oder ähnliches rausfinden, welche Person da dahinter steckt, außer du hast einen entsprechend großen Ring von Personen, die ihre weißen Karten regelmäßig untereinander durchtauschen.
Nimmst halt einfach deine Payback-Karte, dann kriegst du nochmal 4%.
Nochmal eine Frage zu den Callcentern. Also du sagst ja, dass die kräftig Daten sammeln und auch die Stimmung des Anrufers und wie war er heute drauf, mit welchem Mitarbeiter hat er gesprochen und so weiter. Bis zu einem gewissen Punkt können sie sicherlich argumentieren, das sind Daten, die sie für den Geschäftsprozess brauchen. Ist natürlich schön, wenn man weiß, wenn der Telefonist B weiß, was er vorher mit Telefonist A schon mal besprochen hat, 3 Tage vorher.
Anders geht es in solche Callcenter-Guide.
Eben, richtig. Aber ich sag mal, die Stimmung des Kunden gehört wohl sicherlich nicht mehr zum direkten Geschäftsprozess dazu. Irgendwo, sie machen es trotzdem.
Tja, das ist ein Argumentationsproblem, in was man jetzt fallert, weil du kannst natürlich, wenn du die Kunden unterschiedlich priorisierst, die unterschiedliche Profile entsprechen, und die unterschiedlich dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ertragreich sind oder zumindest statistisch dein Verfahren ertragreicher ist, dann ist es natürlich zur Optimierung von deinem Geschäftsprozess.
Okay, also damit mogeln Sie sich um die Aussage vom Datenschutzgesetz rum mit der Minimalhaltung der Daten. Ich hatte nur die Ausrede.
Das ist ja das Schöne am Datenschutzgesetz, ist ja, dass es auch so ein bisschen gummimäßig ist. Also was jetzt tatsächlich notwendig ist und für welchen Zweck, das hängt ja wohl am Zweck, oder? Also ich meine, das Dumme ist doch am Datenschutzgesetz, so wie es formuliert ist, also wenn ich es richtig verstanden habe, darf man eben nur die Daten erfassen, die für den Geschäftsprozess notwendig sind. Dann ist halt die Frage, wie der Geschäftsprozess modelliert ist. Dem kann ja so modellieren, dass die Daten, die erfasst wird, notwendig wird.
Ja, man muss halt entsprechend argumentieren,
richtig. Ja, aber wo ist das Problem, wenn ich da damit dann Geld verdiene? Ich meine, wann ist ein Geschäftsprozess sinnvoll modelliert? Dann, wenn er mehr Geld gibt, oder?
Ich weiß nicht, wie es die Anwälte sehen. Vermutlich hat noch nie jemand versucht,
juristisch mal zu. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand versucht hat, juristisch zu klären, aber ich möchte sagen, also. Ich war in dem Bereich schon unterwegs, so Callcenter ausgerüstet und so. Und bei Inbound Callcenter fängt man eben so Zeugs an. Und heute ist es halt ziemlich weit fortgeschritten. Und die Modelle sind mir schon klar. Also das ist das, was Padelun, ich glaube, so das automatisierte Vorurteil nennt. Wenn ich mir bestimmte Profil entspricht, bin ich der Arsch. Und das bin ich dann sogar bei Firmen, die de facto oder quasi Monopol haben oder Oligopol mindestens. Und damit bin ich total gearscht. Und zwar auch dann, wenn das gar nicht stimmt, wenn mein Profil nur statistisch gesehen für den Konzern schlecht ist und meine Person wäre für den Konzern gar nicht schlecht, falle trotzdem durch und komme halt ganz nach hinten, komme so lange in die Warteschlange, wenn es lang wird, dann bin ich mit dem Automat verbunden.
Da brauchst du nicht mal Monopole oder Oligopole. Das geht ja auch so, dass viele Online-Shops, wenn du eine Transaktion machen willst, querfragen zu Leuten, die so Profilen erstellen und dann sagen die, nö, der ist nicht so vertrauenswürdig.
Ja, es gibt schon Auskunftsteile damit.
Und du darfst schon nur per Vorkasse und so weiter bestellen.
Genau. Ja, also da kommst du in den Bereich Auskunftsteile, die eigentlich eine Profilierung sind. Wobei sich klassische Auskunftsteile eben auf handfeste Daten berufet und eben diese Profilierungsauskunftsteile berufet sich eben auf geeignetes Raten. Also immer ein Einzelfall kann ja durch Statistik nie erfassen, aber wenn ich meistens recht habe, verdiene ich viel mehr Geld, wie wenn ich halt nur manchmal recht habe. Also wobei die Auskunftsteile dann auch wieder ein Oligopol bildet.
Du hast vorher gemeint, dass es nichts bringt, wenn man sich so eine Privacy Card, also so eine Paper-Karte quasi teilt mit anderen, weil man das irgendwie rausrechnen kann. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Naja, ich glaube, der Sinn, dass man Payback-Karte shared oder dass man sich eine Privacy-Card holt, ist ja, dass die Daten, die in dem Data Warehouse erzeugt werden, Ausreißer kriegen. Also aus statistischer Sicht bedeutet es, das ist jemand, der war im Abstand von 30 Sekunden in 6 verschiedene Tankstellen in Deutschland und die Tankstelle liegen durchschnittlich 250 Kilometer aufeinander entfernt. Und er hat da von Zigarette über Süßigkeiten bis zu Müsli alles gekauft. Und statistisch gesehen sind das eben sogenannte Ausreißer, die rechnen schweig, ignore.
Ich dachte, es geht eher darum, dass du den Rabatt bekommst, ohne preiszugeben, was für ein Kaufverhalten du hast.
Ja, bloß das funktioniert, also mit der Privacy Card funktioniert es ja leider nicht mehr. Und mit dem Cardsharing kann man natürlich den Rabatt einstreichen. Wobei ich sagen muss, die Rabatte sind erstens bei Firmen, wo ich eigentlich fast nie einkaufe. Also ganz ehrlich, ich kürze den Kunden, ich kaufe schon allein bei dieser Tankstellenmarke nicht ein, weil ich da jetzt eine Payback-Karte serviert kriege und bei der anderen kaufe ich ein, weil die haben eine faire Rabattkarte. Und das kann auch mal jeder selber entscheiden. Also ich kaufe zum Beispiel im Feneberg ein und mache jetzt mal ein bisschen Werbung, weil die hat mir eine Rabattkarte, da stempelt die Rabattstempel drauf. Und ich habe noch nie einen Stempel dazu beschissen. Und ich weiß gar nicht, wenn ich mich entscheide, dass ich an das, was ihr da auslobet als Preis, ist mir sehr interessant, ist so Zeugs dabei, wie dass man irgendwo ins Bad kann, kostenlos oder irgend so ein Vergnügen. Und da dafür kriege ich sie dann, wenn ich nett bin, meine Adresse, wenn ich will. Und ich weiß auch, was ich für Adresse kriege, die schreibe ich selber drauf. Also es gibt halt Unternehmen, mit denen mache ich gerne Geschäfte und es gibt Unternehmen, mit denen mache ich keine Geschäfte mache. Und ganz ehrlich, Unternehmen, die mir ihre Payback-Karte unter die Nase halten, mit denen ich eigentlich keine Geschäfte mache. Aber das kann natürlich jeder selber entscheiden. Also das ist halt meine Methode, mit dem Problem umzugehen. Die können mich mal. wer mich verarschen will, braucht mehr Geld. Solange das oligopolisch oder Monopol, dann finde ich das kein Problem. Ein Problem ist halt, wenn ich nur noch bei solchen Unternehmen einkaufen kann, dann wird es ein Problem. Also wie ihr das seht, ihr könnt es natürlich völlig frei selber entscheiden. Ja, Moment, ein Mikro.
Sonst, ich habe auch noch eine Frage, sonst wollen wir es erst.
Ja, okay.
Soweit ich weiß, ist laut Datenschutzrechtsblub irgendwie auch noch die Möglichkeit gegeben, dass ich theoretisch jederzeit die Daten, die bei mir gespeichert sind, abfragen kann. Hast du eine Erfahrung, wie praktikabel das ist? Oder,
Also ich meine, das haben sicher schon ein paar Leute hier versucht. Mal ganz ehrlich, wer hat es bei der geeignet dubiose Quelle jemals geschafft? Wenn wer hat dann klar?
Das ist die Frage,
wenn
ja.
GEZ als dubios gilt, ja.
Also GEZ lassen wir die als dubios gelten, oder?
Also wenn GEZ als dubios gilt, dann hat es geklappt, ja. Das hat sogar einen sehr höflichen Prüfer als Antwort gegeben.
Ja.
Das müssten daheim raussuchen. Die haben anständig von ihrem Verwaltungssystem haben sie anständig Bildschirmmasken, Screenshots gemacht und ausgedruckt und mir so einen ganzen Stapel mit 6 oder 8 Masken geschickt, was alles gespeichert ist. Und
die Data-Export-Funktion hätte bestimmt extra das Modul kostet.
Das lässt vielleicht auch tief blicken, wie oft es benutzt wird. Also das fragen wohl nicht so viele. Aber sie hatten tatsächlich einen sehr höflichen Brief zurückgeschrieben, woher sie meine Daten haben und wieso sie mich gerade jetzt angeschrieben haben, wie es gelaufen ist. Nee, ich bin umgezogen und ich hatte vorher überhaupt, also ich bin von daheim, also das war damals, als ich von daheim ausgezogen bin, also es war das erste Mal die eigenständige Adresse. Und ich hatte anfänglich tatsächlich weder Radio noch Fernseher. Und dann kam irgendwann mit einmal kamen die Battlebriefe von der GEZ. Ich soll mich doch mal melden, ich soll mich doch mal anmelden, ich hätte doch ganz bestimmt einen Fernseher und so. Und dann habe ich eben mal den Brief zurückgeschrieben und gefragt, ja, woher haben Sie meine Daten? Sie haben offensichtlich Daten über mich gespeichert, was haben Sie, von woher haben Sie es und so weiter. Es war ein merkwürdiger Zufall, wann der Brief kam. Ich hatte mir nämlich, der Brief kam 2 Wochen, nachdem ich mir tatsächlich einen Fernseher gekauft habe. Und das war dann schon merkwürdig. Der Fernseher war bezahlt mit EC-Karte.
Also ihr habt gerade an Microsoft geschrieben, weil die jetzt ja Tracking-System in alle Windows-Lizenzen implementiert, weißt du, ob ihr es mitkriegt haben. Das ist so dieses, wie heißt das, Genuine Microsoft Dingensbummens? Advantage von Microsoft? Ja, von Microsoft kann ich das sagen. Also ihr kennt vielleicht Microsoft, das ist so ein Softwareunternehmer aus Oregon. Vielleicht hat es eine oder andere mal gehört. Die haben eine sehr clevere Marketingstrategie gewählt und zwar haben die ganze Welt mit Raubkopier regelrecht überflutet lassen und da dabei wegguckt und haben sich so damit de facto Monopol geschaffen. Recht clever, muss ich sagen. Und jetzt, da sie das de facto Monopol haben, drehe jetzt das Konzept um, da warte ich eigentlich jetzt schon eine Weile lang drauf, dass es auch immer härter wird und sie zieht jetzt auch kräftig an, jetzt die Schraube, weil wenn man halt schon auf jedem Rechner Windows hat, dann kommt jetzt halt Schritt 2, man möchte auf jedem Rechner auch Geld dafür, gell? Und ich meine, ich sehe es ja, also das ist jetzt wirklich negativ gemeint, das ist ja relativ clever und der andere versucht, also ich weiß nicht, hat schon mal irgendjemand hier eine Turbo Pascal Version gesehen, die zahlt war, und zwar nicht in der Schule und nicht an der Uni? Okay, egal. Also es gibt ja Version 1 oder Version 6 dann? 5 hast du dann zahlt. Okay. Also das Geschäftskonzept hat das Microsoft gehabt und Microsoft hat eben durch die Monopolstellung jetzt besonders gut die Möglichkeit zu schrauben. Jetzt dreht sie halt die Schraube an, was auch relativ clever ist. Und dazu haben sie sich jetzt überlegt, dass sie eben ein Tracking-System implementiert und zwar, dass sie beliebige selbst gewählte Kunden Daten, also das, was ihr so auf eurem PC habt, an Microsoft sendet in regelmäßige Abständen und das, sobald das Ding einmal installiert ist, kann man es auch nicht mehr deinstallieren. Und so laut Default war er für alle zukünftigen Windows-Versionen. Und ich würde mal sagen, wenn die Leute weiterhin Windows benutzen, finde ich das vollkommen in Ordnung und wenn sie dadurch Kunden verlieren, dann würde sie das sowieso korrigieren, weil die sehen das relativ nüchtern in Oregon, denke ich. Die sind da wie mir Schwarm. Okay, also auch ein Beispiel für ein interessantes Tracking-System, wobei auf Kundenrechnern natürlich manchmal noch interessantere Dinge laufen. Ihr habt seither ein bisschen ein Problem, weil Ja, das bringt mich hierzu. Also wir haben jetzt unsere Tracking-Software hier auch auf Windows-Derivat am Laufe und ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob ich da überhaupt noch Quellcode haben kann auf einem Windows-Rechner. Also zumindest auf Qualme, der am Netz hängt. Weil ich meine, wir sind hier manchmal teilweise im Mitbewerb zu Microsoft-Partner und ich kriege da immer so elektronische Pätze installiert, die beliebiges Microsoft sendet mit der nächsten Version noch anderes und Zusicherungen, dass da echt nichts Schlimmes dabei ist. Ich weiß nicht, also mir ist langsam ein bisschen dubios, aber wer, ja, ich nehme es mal an, die Leute werden es schlucken. Also ich meine, bis jetzt haben sie alles geschluckt, warum das nicht?
Es wird halt mehr neue Bots im Netz geben, aber es stört Microsoft nicht.
Ja, also interessant finde ich auch noch, nachdem jetzt die Virusscanner ja endgültig eruiert worden sind, als die ideale Kommunikationsnetze fürs Aufziehen von Botnetze, wechseln automatische Nachlader von der vom Update-Code, hat vielleicht der eine oder andere Wesselmann-Tag mitkriegt, wäre natürlich dieses Microsoft, die heißt Genuine Advanced Dingens Programm. Gibt es eine Abkürzung? Bitte? Wie heißt sie?
Windows Genuine Advantage.
Ah, WGA. Ja, Trisha schlagt gerade DAO vor, finde ich auch gute Abkürzung für das System. Ja, ja. Also WGA finde ich schon daus. Also wer das mitspielt, also ganz ehrlich, ich gehöre zu den albernen Leuten, das stimmt tatsächlich, ich weiß, das ist völlig albern, ich out mir jetzt mal. Jeder hat seine andere paar Versionen und meine ist halt, ich habe keine raubkopierte Software-Lizenz. Das liegt an meinem Beruf, ich bin Softwareentwickler, ich fand das immer ziemlich eklig, wenn die Leute meine Software geklaut haben. Was übrigens auch schon durchaus vorkommen ist, und die haben mir dann auch Möglichkeiten angeguckt, wie wenigstens rausfinden kann, wer sie geklaut hat. Also es ist ja ganz okay, wenn sie geklaut, aber dann will ich wissen, wer. Weil dann ist es halt auf der geschäftlichen Seite wesentlich interessanter, wie wenn sie gar nicht erst geklaut, gell? Und das sehe ja alles ein. Also von daher mein falsches Verständnis nach Oregon, aber es ist vielleicht, also ich hätte noch nie gewagt, Kunden elektronische Padset zu implantieren, die mir dann alles, was auf denen ihre Platte liegt, noch heimpadset, weil ich weiß auch nicht, also wenn ich das rauskriege, der als Kunde, ich jetzt nicht mehr kaufen. Aber pff,
wieso
gut.
Du
ja klar, Personal, ja genau, gute Lösung. Personal Firewall, damit es nach Hause telefoniert und dann haben wir dann Zone-Alarm dafür, oder? Klar. Ja, natürlich. Klar, okay. Also gut, gibt es sonst noch ein Thema?
Ich hätte noch eine Frage zu dem Data Warehouse. Wie genau kann man die Items da verfolgen? Wenn man jetzt annimmt, ein Item macht möglichst kein Daten von sich, dann kann man die ja eigentlich auch so...
Also verfolgen kannst du eigentlich nur das, was du irgendwie messen kannst. Logischerweise, der Rest kannst du halt auswerten, aber du kannst halt durch Zuordnung kannst du noch ziemlich viele Daten generieren. Denk mal an diese Network-Exploring-Sache. Wenn ich weiß, dass du hier jemanden getroffen hast und ich weiß, wo der war, weiß ich auch, wo du zu dem Zeitpunkt warst.
Ja, ich meine es andersrum. Wenn ich davon ausgehe, da ist jemand, über den gibt es fast keine Daten, dann kann ich ihn auch zuordnen.
Ja, natürlich, klar, das ist so ein Quertreiber. Der ist bestimmt beim CCC. Also verdächtig ist schon ein Disclaimer, ja. Klar.
Im Gegenteil, beim CCC hat es einige der am besten getrackten Leute, so Technorati, Flickr, Blub, etc. Also dieses alles, was an Social Networking Software im Netz rumläuft, kann man auch log umbenennen in Social Tracking Software.
Ja klar, natürlich. OpenBC. Wie OpenBC oder SourceForge halt.
Ja. Insofern haben wir auch beim CCC...
Oder Orkut, ja. Orkut ist auch so ein Beispiel. Wahrscheinlich habe ich es deshalb nie verstanden. Warum nochmal will man Allcode-Mitglied, war ihr das?
Weil es cool ist.
Weil es cool ist. Ah.
Okay. In den Discos macht es vielleicht Sinn, dann kann man gleich sehen, wer paarungsbereit ist und wer nicht.
Also da wäre eher für der Klassiker für rote und grüne Lämpler ans Revier.
Ja, so in der
Richtung. Das sollte ja halt im Zeitalter der LEDs kein so großes Problem sein, oder?
Inklusive Timeout-LED in der Hand.
Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Da oben. Ach ja, das ist halt das, was man so in die LKWs reinsteckt und das Zeug haben wir gerade für HP gebaut. HP hat da so, unter anderem HP, auch andere Hersteller haben so Smartphones und die gibt es halt unter anderem auch von HP, gibt es die so in PDA-Form mit GPS. Und das Ding, die Dinge sind jetzt quasi äquivalent, wenn du so willst, weil ich hier halt einen GPS-Empfänger drin habe und hier halt mehr Tracking-Software, ich kann das nachher da mal zeigen, ich wollte das eigentlich zeigen, falls das irgendjemand interessiert, vielleicht nachher oder hier unten oder was weiß ich. Da startest du halt so dein, warte, zuerst mal Telefon anschalten, PIN nachgucken. Da habe ich den PIN vorher rausgeholt. Also. Das ist jetzt mein Handy. Ich habe, wie gesagt, kein Handy. 5, 2, 1. Ich glaube, dass man das hier beamen kann. Leider. Aber wie gesagt, wenn es jemand interessiert, ich meine, ihr könnt da runterkommen oder rumreichen. Will ich es momentan nicht, weil das ist nur ein Prototyp. Also. Ich weiß, du willst unbedingt in Parasco, nicht in den Biergarten. Okay. Ich dachte, ich bringe halt irgendwie sowas, ich will keine Werbung von meiner Firma machen, also dachte ich halt, ich bringe halt trotzdem irgendwas mit, dass man das halt wenigstens mal angucken kann, oder? Sowas aussieht. Okay.
Kriegen wir nicht demnächst sowieso alte Telefone, diese E911-Teile rein? Also Emergency 911, das ist so ein komischer Notrufblock, der dann automatisch an GPS.
Ja, da dazu brauchst du halt zwischen GPS und Telefon. Das sind halt ein paar Telefone und andere haben es halt nicht.
Ja, beim neuen.
Geht das? Schauen zu. Ja, also GPS in den Telefonen ist gerade sexy und hip und es kommt jetzt immer mehr.
Okay, noch eine Frage bitte. Wie ist es mit Tracking von Bargeld, also von Geldscheinen? Was ist dazu zu sagen?
Ist noch so Zukunftsmusik, aber sie möchte halt... Wie bitte? Vodafone bietet mir ein ganz tolles Produkt an, aber leider auf Spanisch. Entschuldigung. Entschuldigung, also noch ist Aufwitz in Geldscheine Zukunftsmusik, aber die EZB hat ja gemeint, dass es tun wird für die großen Scheine. Das ist bloß so, dass dann niemand mehr große Euro-Scheine will, sondern will jetzt halt wieder Dollar oder Schweizer Franken. Also ich meine, große Scheine, außer dass sie unpraktisch sind, haben sie halt einen Hauptvorteil, oder? Man kann sie tauschen, ohne dass es getrackt wird. Also ich weiß nicht wer Geldscheine mit Aufwitz nehmen wird. Keine Ahnung, aber... Ja, doch, man weiß es, weil die EZB hat es ja veröffentlicht. Kannst du ja nachlesen auf ihrer Homepage.
Ich meine, im Prinzip könnte man ja heute schon die Nummer ablesen.
Also ich habe gehört, dass wenn man bei diesem Reisepass jetzt den Deckel vorne ein paar Mal biegt, dass dann die Antenne abbricht und deshalb sollte man das nicht machen. Und ich frage mich, wie das denn bei Geldscheinen dann so ist.
Bei dem Reisepass soll es angeblich gehen, wenn der alte abgelaufen ist und man braucht relativ schnell einen, aber nicht so schnell, dass sich ein vorübergehender rentiert, dass man einen sogenannten Expresspass beantragt. Der ist deutlich schneller fertig als der RFID-Pass, entspricht baumäßig noch dem alten Pass und kostet aber halt um die 90 Euro statt um die 60. Dafür spart man sich aber die 25 Euro, die dann der vorübergehende Pass kostet, den man kriegt, bis man den normalen hat. Also wer will und dem das Geld wert ist, kann sich auf die Art und Weise, so wie es aussieht, noch einen Pass ohne RFID drin ganz legal besorgen.
Oh je, Schabi, du machst ein Fass auf. Und eigentlich wird man das Fass schon aufhören und da abzapfen.